Diese Folge Kino Plus wird dir präsentiert von FIO und dem FIO Premium Abo für Audio Blockbuster und Dokus. FIO ist nämlich nicht irgendein Wald- und Wiesen-Audio-Anbieter, sondern die Anlaufstelle für Premium-Content für deine Ohren. Filmreife Drehbücher, aufwendiges Sounddesign, On-Location-Aufnahmen, die Liste könnte ich jetzt so eigentlich noch eine ganze Weile fortführen. Mit dabei ist auch der True-Crime-Blockbuster Lynn ist nicht allein, dessen zweite Staffel es jetzt exklusiv mit dem FIO Premium-Abo zu hören gibt. Zum Schluss gibt's jetzt sogar noch was geschenkt. Lade dir jetzt die FIO-App herunter und gib den Code ROCKETBEANS ein. Dann bekommst du das FIO Premium-Abo ganze 30 Tage für lau. Perfekt, um jetzt direkt mit Lynn ist nicht allein zu starten. Und jetzt viel Spaß mit Kino Plus.
Weil heute ein Feiertag ist, gibt es jetzt ein Kino Plus Spezial. Und weil es am Feiertag generell langweilig ist, versuchen wir das Unmögliche, die Langeweile mit Langeweile zu bekämpfen. Jetzt wird's langweilig bei Kino Plus. Hallo und herzlich willkommen zu der vermutlich langweiligsten Kinoplus-Spezialausgabe aller Zeiten. Ich sitze hier mit Antje, mit Feline und mit Dominik am Bildschirm, weil heute Feiertag ist. Ja, wir wollten heute nicht arbeiten, deswegen haben wir uns gesagt, zeichnen wir ein Spezial auf. Und dieses Spezial hat einen Ursprung. Ich habe nämlich mal irgendwann vor einer Ewigkeit einen Tweet abgesetzt, indem ich gefragt habe, der langweiligste, nicht der schlechteste Film, den ihr kennt, heißt ... Fragezeichen. Und daraufhin habe ich sage und schreibe 1300 noch was Antworten bekommen.
Wow. Ist ja fast repräsentativ.
Ja, stimmt. Ja, fast. Und es waren auch viele Prominente dabei, möchte ich jetzt mal sagen. Dominik hat, glaube ich, auch was dazu geschrieben. Eddie hat natürlich was gesagt. Und dann Donny hat auch was gesagt. Und dann habe ich mal aus Spaß so versucht, eine kleine, ja, wie soll man sagen, eine kleine Liste zu eruieren mit den Filmen, die so am häufigsten genannt worden sind oder mit den Antworten, die halt die meisten Likes bekommen haben. Und aus dieser Liste, das wollten wir eigentlich mal bei Kino Plus einfach nur mal thematisieren, in der normalen Folge. Und dann haben wir aber gemerkt, das Thema scheint größer, als es für eine Kino Plus, eine normale Kino Plus Folge ursprünglich mal gedacht war. Weil wir, Antje und ich, hatten dann auch noch mal sehr viel drüber geredet. Und jetzt sind wir hier. Und um es noch mal genauer zu erklären, gibt's jetzt eine kleine Matz.
Langeweile. Der Duden definiert Langeweile als unangenehm, lästig empfundenes Gefühl des Nicht-Ausgefülltseins, der Eintönigkeit oder Ödheit, das aus Mangel an Abwechslung, Anregung, Unterhaltung an interessante und reizvolle Beschäftigung entsteht. Dieses Gefühl kann überall entstehen und manchmal entsteht es sogar im Kino oder zu Hause vor dem Fernsehschirm. Doch bedeutet Langeweile immer gleich, dass der Film auch schlecht ist? Wir von Kino Plus sagen nein. Und aus diesem Grund versuchen wir in diesem Kino Plus Spezial nicht nur herauszufinden, wie Langeweile eigentlich entsteht, sondern wir widmen uns obendrein den besten langweiligen Filmen aller Zeiten. Wir begeben uns von Manchester by the Sea über Valhalla nach Hollywood. Wir streifen mit Scarlett Johansson durch Tokio, lassen uns von Terrence Malick die Entstehung der Welt zeigen und treten die lange beschwerliche Reise nach Mittelerde an. Von A wie Ach der Blade Runner bis Z wie 2001 bereisen Antje, Feline, Dominik und ich die langweiligen Weiten und Welten der Filmgeschichte und wünschen euch trotzdem ganz viel Spaß bei diesem gar nicht langweiligen Kino Plus Spezial.
Schnitt. So, liebe Freunde, jetzt wisst ihr ungefähr Bescheid. Und ich muss noch mal kurz eine Kuh vom Eis schieben. Ja, ihr fragt euch wahrscheinlich auch hier und da mit Sicherheit zurecht, warum so ein Special, warum das Thema jetzt, wo doch so viele andere Themen noch offen sind. Das ist ein bisschen des Backlash geschuldet, den wir noch durch das Shivers Festival und Oscars und so weiter haben. uns war es jetzt eben halt am leichtesten möglich, über dieses Spezial einmal zu reden und zu referieren und eben halt, weil wir schon diverse Trailer gesammelt hatten und schon eben Ideen ausgetauscht hatten, wie man darüber reden kann, fiel es uns jetzt am einfachsten, dieses Spezial aufzuzeichnen.
Aber Daniel, du musst dich doch gar nicht rechtfertigen. Wenn du Bock hast, über langweilige Filme zu sprechen, dann reden wir über langweilige Filme. Let's go.
Aber
das ist doch deine Show.
Wir haben schon diverse Spezials angekündigt und deswegen, ich möchte nur noch einmal auf den Plan rufen, dass wir das nicht vergessen haben und dass wir weiterhin dann denken und vor allem halt aber auch dann erstmal in die Tat umsetzen wollen, wenn sich die ganze Situation ein bisschen gebessert hat. Es ist schöner mit dir hier im Studio als am Bildschirm, Dominik.
Ja, ich komm auch gern. Ich liebe es doch, IC zu fahren und verspätet anzukommen.
Ja, seht ihr, so läuft das hier. Ja, so viel Einsatz. So, wie wollen wir am besten beginnen? Ich würde fragen, was war der eurer Ansicht nach langweiligste Film, den ihr so gesehen habt? Und dann aber halt nicht der schlechteste.
Zuletzt, meinst du jetzt?
Ja, nicht zuletzt, sondern generell. Machen wir mal generell.
Oh, generell. Also ich hätte da zum Beispiel sowas wie The Master auf dem Schirm von welcher Anderson ist?
Paul Thomas.
Der andere ist sicherlich auch durchaus angebracht, ihn hier zu nennen, Paul W.S., aber den meinen wir nicht. Und also alles, was so in Richtung Malick geht, ich glaube, Terrence Malick ist ein Kandidat, der hier durchaus dessen Erwähnung hier durchaus seine Daseinsberechtigung hat. Wobei, bei dem tatsächlich, da habe ich mir im Vorfeld so ein bisschen mehr nochmal angeguckt, was der zuletzt alles gemacht hat. Und bei Malick habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen von der eigenen Tagesform abhängig, ob man das, was er macht, langweilig findet oder ob man irgendwann sich einklingt und dann da irgendwas draus ziehen kann. Aber ich glaube, so der letzte langweilige Film, der aber definitiv nicht schlecht war, den ich im Kopf habe, ist tatsächlich Motherless Brooklyn.
Mit Edward Norton, ne?
Genau, weil bei dem weiß ich, da habe ich super oft auf die Uhr geguckt und mir auch super oft gedacht, weil es ist ja, finde ich, das gängige Indiz, dass das, was man gerade sieht, relativ langweilig ist. Da habe ich relativ oft auf die Uhr geguckt, aber im Nachgang durch den Soundtrack, durch die Darsteller, durch die Kulisse, durch diese sehr edle Inszenierung, tat mir das immer so leid, den auf seine Langeweile zu reduzieren. Weil ich den eigentlich im Gesamten doch wirklich okay fand, aber er war halt langweilig. Und ja, ich glaube, das sind so die Filme, die mir als erstes einfallen würden.
Ja, dann frage ich mal Feline direkt als nächstes.
Also ich hatte das große Privileg, 2001 das erste Mal, dass ich ihn gesehen habe, direkt im Kino sehen zu können. Und deswegen war ich komplett begeistert von diesem Film. Aber er ist auch schon sehr langweilig. Also ich fand ihn ganz toll. Aber ich glaube, ich fand ihn so toll, weil ich ihn im Kino gesehen habe. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich den so toll gefunden hätte, wenn ich ihn zu Hause geguckt habe. Der letzte Film, bei dem ich auf die Uhr geschaut habe, war Mank.
Mank.
Und den habe ich ehrlich gesagt auch nicht fertig geguckt. Weil ich also ich habe auf die Uhr geschaut und bin eingeschlafen und ich muss noch die letzte Hälfte muss ich noch Es tut mir leid.
Ich fühle dich gerade sehr.
Ach so, ich dachte, ich werde schon jetzt wieder direkt gehasst für Mank.
Nein. Bei Mank ging es mir genauso. Das war ein Film, ich musste immer wieder, Moment, an welcher Stelle? Warte mal, also weil ich eingepennt bin, ich muss nochmal zurück, du musst nochmal zurück. Und bei 2001, den habe ich leider nicht im Kino gesehen, aber also auch das fühle ich natürlich, also auf so vielen Ebenen ein fantastischer Film, aber ja, man darf auch mal darüber sprechen, dass der schon echt öde sein kann. Auch das war so ein Film, als ich ihn jetzt das erste Mal gesehen habe und dachte, du bist ja jetzt super jung und machst jetzt Abitur und sagst, dass du Filme toll findest, den musst du jetzt auch sehen und den will man dann ja auch gut finden, weil man ja weiß, das ist ein Meisterwerk. Dann will man so einen Film unbedingt sehr, sehr gut finden. Und auch da bin ich diverse Male eingepennt und habe dann auch so, ja, warum machen die Affen das da jetzt so lang? Was wird denn das hier? Aber um noch einen anderen Film mit reinzubringen, der, aber da sind wir auch wieder bei Paul Anderson. Das ist echt schlimm, dass man den, dass man das dem Namen nicht hinkriegt und aber denkt, man, das ist nicht der, der die Resident Evil Filme gemacht hat. Ja. Der Seidene Faden, der ja auch irgendwie so einen absurden Metascore von irgendwie 92 hat und ich dachte, boah, ich hab voll Bock und saß zur Hölle. Also ja, sieht gut aus, ist toll gespielt, aber ich fand ihn so unfassbar langweilig, dass ich nicht verstanden habe, warum der so krass overhyped war. Ich glaube, das war, wäre jetzt spontan von den High-Class-Filmen, wäre das jetzt mein letzter, den ich so so fand. Wobei The Irishman, aber da reden wir gleich auch noch
drüber. Ja, da reden wir eh noch drauf. Der ist mir nämlich eben auch gerade noch eingefallen. Ja,
ja, ja, genau. Da kommen wir noch drauf. Ja. Jetzt würde mich aber mal interessieren. Ja, ja.
Aber das wäre.
Jetzt haben wir so ein paar Filme schon mal in den Raum geschmissen, ja. Und davon waren die anerkannten, da waren die anerkannten Meisterwerke dabei, da waren die umstrittenen Meisterwerke dabei. Oder da war jetzt auch was eher Normales dabei, oder beziehungsweise Filme, die halt noch nicht so groß genannt wurden oder groß gemacht wurden. Was definiert denn dann in diesem Fall oder in diesem, also ist das eine allgemeingültige Formel, die man jetzt hier treffen kann? Ist das nur der persönliche Zustand, über den man jetzt irgendwie die Langeweile definiert? Oder gibt es etwas in diesen Filmen selbst? Welche Verfehlungen machen diese Filme? Also wo, was würdet ihr so, was ist denn so Kern, weiß ich nicht, Zutaten der Langeweile?
Also ich habe ja gerade schon gesagt, so dieser klassische Move, auf die Uhr zu gucken, sich zu fragen, wie lange muss ich mich dem Ganzen noch ergeben, bis es endlich vorbei ist.
Ja, aber was passiert auf der Leinwand, dass du dich das fragst?
Ich glaube tatsächlich, Langeweile ist ultra individuell und ultra subjektiv, weil es auch durchaus abhängig ist vom eigenen Interessensgebiet auch so ein bisschen und davon, ja, so banal das klingt, was man selber langweilig findet, beziehungsweise im Umkehrschluss, wo man interessante Anknüpfungspunkte für sich selbst findet. Ich kann tatsächlich sagen, in dem Moment, wo ich über einen zu langen Zeitraum das Gefühl habe, dass das, was auf der Leinwand passiert, irgendwie keinen Reiz mehr hat. Egal, ob es jetzt neue Informationen sind, ob es visuelle Reize sind, akustische Reize. Manchmal kann ein langweiliger Film, und deshalb habe ich eben Motherless Brooklyn genannt, kann mich der Score zum Beispiel auch über so eine langweilige Handlungsphase tragen etwa. Aber wenn zu lange nichts davon, was bei mir Aufmerksamkeit erregt, auftritt, ich würde sagen, dann ist der Moment, wo ich auf die Uhr gucke. Weil dann sage ich ja, also jetzt liefer mir mal was. So, liefer mir etwas, was mich davon abhält, auf die Uhr zu gucken. So ganz banal ausgedrückt. Und ich glaube, ich habe
ganz oft, sorry.
Nee, ich wollte nur noch beenden. Ich glaube aber, dass das sehr, sehr subjektiv ist.
Also subjektive glaube ich auch. Ich habe oft das Gefühl, dass ein Film, also oder wenn ich das, den Eindruck habe, jetzt wird es irgendwie langweilig, dass der Film gerade gar kein Interesse mehr hat, mich zu unterhalten. Und ich finde, Unterhaltung ist ja, das klingt immer so, als müsste alles irgendwie Spaß machen oder irgendwie schnell sein. Aber irgendwie, ich habe immer das Gefühl, wenn der Film gerade nur noch bei sich ist und alles egal ist, was ob das eigentlich jemand sehen will. Das ist in ganz vielen Fällen fantastisch, wenn ein Regisseur auf alles irgendwie scheißt, weil dann irgendwie seine Vision natürlich umgesetzt wird oder ihre Vision. Aber oft habe ich immer das Gefühl, wenn mich der, also so ein bisschen, was Antje auch gesagt hat, aber also mich verliert ein Film, aber wenn ich das Gefühl habe, es ist ihm gerade egal, ob ich ihn schaue oder nicht. Also das war zum Beispiel bei Der Seidene Faden bei mir, ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Ich dachte, was willst du mir da jetzt eigentlich noch mit erzählen? Du erzählst, oder also, wenn man euch das Gefühl hat, es wird auch gar nichts mehr erzählt. Also ein langsamer Film kann ja trotzdem dauerhaft etwas erzählen, nur halt dann eben in einem langsamen Tempo. Und deswegen muss der Film dann nicht langweilig sein. Aber wenn man so auf der Stelle trampelt, dann hat man das Gefühl, also ob ich die letzten 20 Minuten gesehen habe oder nicht, spielt jetzt nicht die übermäßige Rolle, um das Gesamtwerk zu verstehen. Und ich glaube, dann verliert mich ein Film, wenn ich das Gefühl habe, ich hätte jetzt halt eigentlich auch ein Bier trinken gehen können und es wäre okay gewesen, um den Film noch irgendwie am Ende zu verstehen.
Ich glaube, was auch noch ein bisschen mit reinspielt, sind, glaube ich, auch so ein bisschen die Schaugewohnheiten. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel immer schnelle, actionreiche Filme schaue, ertrage ich logischerweise, glaube ich, ich schaue zum Beispiel fast keine Actionfilme. Ich bin mit schnellen Filmen super schnell überfordert. Ich war mit, wie hieß der Adam Sandler-Film, Safdie Brothers?
Ach so.
Uncut Gems.
Uncut Gems und der andere von denen mit Robert Pattinson, die machen mich fertig. Die kann ich nicht gucken, wirklich. Da bin ich so gestresst, dass ich die nicht ertrage. Und ich glaube, wenn man viele langsame Filme schaut, mit einem langsamen Pacing, erträgt man mehr, habe ich so den Eindruck. Also das ist so ein bisschen, ich bin mit sehr schnellen Schnitten immer sehr schnell überfordert, aber ich glaube einfach, weil ich wenig Filme gucke, die so sind, habe ich so den Eindruck. Und ich glaube, wenn man die nur gewohnt ist, braucht man ein bisschen länger, um in langweilige Filme reinzukommen.
Ja, jetzt würde ich mal so ein bisschen gegenfeuern oder steuern zu dem, was ihr gesagt habt. Ja, weil das ist alles berechtigt und das ist, natürlich stimme ich da auch bei vielen zu. Ich muss mittlerweile für mich feststellen, anhand dieser Liste, die jetzt hier auch die ich zusammengestellt habe, so dass ich mir denke, nee, ich finde zu viele Filme davon eigentlich gut und richtig gut und hat auch mit zu vielen Filmen entweder eine Faszination oder Spaß, als dass ich sagen könnte, nee, die sind langweilig.
Mir auch so, ja.
Ja. Aber ich bin dann doch von etwas anderem inzwischen gelangweilt. Für mich ist was richtig Langweiliges zum Beispiel sowas wie Zorn der Titanen oder die Fortsetzung. Also ich weiß nicht, Wrath of Titans.
Kampf der Titanen war der erste, Zorn der Titanen.
Genau. Und den ersten habe ich noch gesehen und da war ich noch so halbwegs interessiert, weil ich halt das Original kenne, dieses Harryhausen animierte ähnliche Stop-Motion-Spektakel so. Damit bin ich aufgewachsen, deswegen hat mich der erste, dieser Clash of the Titans, noch interessiert. Dann gucke ich mir den zweiten Teil an, der eigentlich gar keine richtige Daseinsberechtigung meiner Ansicht nach hatte, weil der erste schon, sag ich mal, die Figuren schon nicht erzählen konnte und halt auch mit Tricks irgendwie einfach nicht wirklich begeistern konnte, so halt, ja, das war halt Standardware und hat dann noch diesen 3D-Stempel aufgeklatscht bekommen, so. War genug für mich. Mhm. Ich habe mir den zweiten Film angeguckt und wirklich bei dem, das hat mich so müde gemacht. Das hat mich so angeödet, dass da ständig irgendwie so ein CGI-Kreaturen-Schnittgewitter nach dem anderen aneinandergereiht wird und ich musste meine Augen zwingen, aufzubleiben. So, weil das, ich fand das so, also das fand ich langweilig, also ich wurde ermüdet.
Aber so ging es mir zum Beispiel, um auch wieder einen, ich sag mal, schnelleren Film zu nennen, bei dem es mir so ging es mir zum Beispiel bei The Expendables 3. Und ich glaube, dass ja im Grunde...
Bin ich sogar ein bisschen bei dir. Ich fand den auch gegen Ende wirklich so...
Ja, und ich glaube, dass das, was du gerade gesagt hast, wo dann diese Kategorie Film reingeht, das ist ja im Grunde so ähnlich wie das, was wir gerade gesagt haben, nur betrifft es halt den ganzen Film. Der ganze Film gibt dir keinen richtigen Anreiz, wach und dabei zu bleiben, weil du wahrscheinlich, und das gibt ja einige Filme, gerade so alles diese wirklich durchschnittlichen Durchschnitts-Hollywood-Blockbuster, wenn die immer nur das Gleiche machen, dann ist es egal, wie viel da passiert, so allein von den Schauwerten, von der Menge an Handlung und Figuren und Optik und was auch immer da passiert, dann ist einfach der Film im Gesamten, hat zu wenig Anreize für Leute, die schon so viel gesehen haben, einen bei der Stange zu halten. Das ist ja keine Frage unbedingt, kann auch eine Frage des Tempos sein. Aber letzten Endes, ja, dann ist der Film, erfüllt der Film im Gesamten einfach das, was wir gerade auch so gesagt haben, oder?
Ja, und vor allen Dingen wäre jetzt für mich Kampf der Titanen auch einfach das perfekte Beispiel für, das ist jetzt kein langweiliger Film, weil das ist eigentlich ein super Film, aber ist ein bisschen langweilig, sondern aber spannend jetzt zu sehen, wie Langeweile, also in welche verschiedenen Richtungen es gehen kann, weil Schröck, ich bin total bei dir, dass mich genau solche oder so lieblos abgedrehte Filme, die einfach eine anöden, auch wenn du weißt oder eigentlich nach einer Viertelstunde schon weißt, was in den nächsten 90 Minuten passieren wird, so quasi minutengenau, das ist natürlich auch unendlich langweilig, aber das wäre für mich tatsächlich eine intellektuell gering geschätztere Langeweile als fangen und meinst, okay, aber das sieht schon gut aus, okay, das ist schon sehr gut gespielt, du hast mich zwar verloren, aber es gibt noch Aspekte, die ich mir anschaue, Film bin ich halt wirklich einfach nur, okay, fickt euch, ich hab gar keinen Bock mehr.
Okay, genau, okay, da sagen wir, da ist auch der qualitative Abfall vielleicht, die...
Das hast du jetzt gesagt.
Sagen wir mal so, die qualitative Talfahrt, ja, ist da ja schon etwas extremer und geringer. Und ich meine, ich will es dem Film ja gar nicht insofern ankreiden. Ich gebe dem Film ja wirklich auch, oder ich gestehe ihm zu, dass er ja alles tut, um mich bei Laune zu halten. Dass er ja ständig mir dieses Feuer gibt und rasant ist und schnelle Schnitte präsentiert und irgendwelche ausgefallenen Kameraperspektiven oder Fahrten durch irgendwelche CGI-Höhlen und sonst irgendwas macht so, ja. Also ich glaube ja, die Absicht des Films ist ja alles andere, als mich irgendwie auf eine Langeweile zu bringen oder auf eine Ruhe zu bringen, also meinen Ruhepuls irgendwie einsetzen zu lassen. Und da muss ich sagen, ist halt die Absicht verfehlt.
Ja.
Aber nicht unbedingt aufgrund dessen, was dieser Film vielleicht in sich anbietet, also weil die Welt, die Figuren, die Kreaturen, die Designs so, sondern ja, vermutlich dann, was du meinst, weil es halt dieses Schema ist, was halt so gnadenlos und vielleicht auch noch übertaktet, also so gnadenlos durchexerziert wird und dann aber auch wahrscheinlich übertaktet, ja, weil man halt denkt, okay, wo jetzt andere vielleicht 3 Action-Set-Pieces machen, machen wir jetzt 10, ja, und das müsste dann wieder in dieses Schema fallen.
Und was du auch nicht vergessen darfst, ist, dass du halt auch, also, oder wir jetzt in der Runde, aber ja, du ja eigentlich nochmal mit voll krass, wie viele Filme man gesehen hat. Und wenn dann Leute sich beschweren, so, du hast ja wieder irgendwie grobe Ansprüche, in Ordnung, du hast vielleicht gerade erst 5 oder 6 von diesen Filmen dieser Art gesehen, du vielleicht 40. Und dass dadurch natürlich auch diese Überreizung bei Leuten, die viele Filme sehen, gerade was so Standard-Versatzstücke betrifft, natürlich da dann auch zügiger einsetzen als bei Menschen, die nicht so oft Filme dieser Art schauen. Die sind vielleicht von Kampf der Titanen trotzdem total begeistert.
Ja, ja. Das Argument nehme ich an. Aber jetzt die Frage auch an euch. Ich sehe es halt noch ein bisschen anders. Ja, natürlich hat man etwas anderen Blick. Man hat irgendwie vielleicht ein bisschen anspruchsvolleren Blick. Man hat eine etwas gesteigerte Erwartung oder man setzt gewisse Dinge einfach in einem gewissen anderen Niveau voraus oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber ich meine auch, dass dadurch, dass man so viel schon gesehen hat, sowohl Großartiges als auch Unterirdisches, dass dadurch die Toleranz auch ein bisschen größer wird. Ja, also ja, dass ich bei Martial Arts Filmen nicht sofort irgendwie alles verdamme, nur weil Jackie Chan sich jetzt nicht gerade die Knochen bricht, sondern dass ich schon sage, ey, Leute, ich find's cool, dass ihr versucht, wie Jackie Chan hier euch die Knochen zu brechen.
Aber so, da muss man ja ganz klar sagen, das ist ja wirklich eine sehr, sehr positive Eigenschaft an dir. Es gibt genug Leute, die genauso viele Filme geguckt haben und auch über Filme schreiben, über Filme reden. Und da ist es ja eben genau das Gegenteil. Also die geben dann, da ist eben, was du noch so ins Positive ziehen kannst und diese Toleranz, die bei dir aufkommt, die haben ja einige schon gar nicht mehr. Deshalb ist es ja dieses sehr subjektive in einer Langeweile-Empfindung. Also wie gesagt, das schätze ich so sehr an dir. dass du halt in der Lage bist, dein Filmwissen und all das, was du schon über Filme weißt und gesehen hast, dass du in der Lage bist, das wiederum zu reflektieren. Und das, was Dominik gerade gesagt hat, dass es halt total unterschiedliche Wahrnehmungen von Filmen gibt und dass nicht jeder irgendwie schon 40 Mal die gleiche Formel gesehen hat und eben dadurch auch die Formel nicht durchdringt. Und halt, wie gesagt, bei einem Kampf der Titanen oder Zorn der Titanen, der das erste Mal so einen Film sieht, vielleicht wirklich total weggeballert ist. So.
Ey, mein Sohn würde ausrasten.
Ja, ja, genau, eben, und das meine ich. Und deshalb, ja.
Was wiederum an der mangelnden Filmerziehung im Hause Schröckert liegt.
Moment. Du weißt nicht, zu welchem Zeitpunkt in seinem Leben ich ihm diesen Film zeigen würde. Ja? Noch hat er ihn nicht gesehen.
Als mahnendes Beispiel. Ja,
hier, das ist der alte, der ist schön. Guck dir den neuen an, der ist scheiße. Naja, okay, der erste geht.
Was du findest ihn gut? 3 Wochen kann ich dir jetzt leider kein Taschengeld machen.
Ja. Was meinst du, wie ich bei Episode 1 geschwitzt habe? So, nein. Aber jetzt mal die Frage. Ja, okay, wir haben jetzt gesagt, es ist subjektiv. Vor allem, es kann von der Tagesform abhängen. Mhm. Es kann davon abhängen, wie viel Zeit sich der Film mit irgendwelchen Dingen widmet.
Der wievielte Film das am Tag ist.
Das auch, ja. Ja gut, das ist jetzt ein Problem, was wir elitäre Spackos haben.
Aber
ja.
Und da würde ich direkt einsteigen, weil ich finde nämlich, wenn es ein geiler Film ist, ich habe so oft schon den geilsten Film als 4. oder 5. am Tag gehabt, wo ich dachte, boah, schaffst du den noch? Und wenn ein Film geil ist, ist es egal, wie viele Filme man vorher geholt hat, der holt dann schon noch ab. Also außer du bist schon komplett im Delirium und pennst ein, wenn das Studio-Logo kommt. Aber ansonsten würde ich tatsächlich behaupten wollen, dass ein Film, wenn er toll ist, egal wie er ist, dass er einen immer noch kriegt.
Ja, ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich musste halt gerade daran denken, dass ich vor ein paar Jahren als 5. Film in einem Pressescreening-Marathon Tor 3 gesehen habe. Und ich war einfach so unfassbar genervt von allem, was da passierte. Und auch gelangweilt und auch wirklich halt dieses, lass diesen Film einfach zu Ende sein. Und
ich war in der gleichen Pressevorführung.
Ja, ich weiß. Und dann war ein halbes Jahr später und ich hatte den nochmal und dachte, ja, ich glaube, wäre es nicht der 5. Film gewesen, hätte ich damit meinen Spaß gehabt. Aber nicht als, wie gesagt, nicht als 5. Film nach.
Aber Antje, weißt du, was lustig ist? Da sind wir beim Thema Tagesform. Es war mein erster Film um 10 und mir ging es trotzdem wie dir und ich muss ihn jetzt irgendwann nochmal schauen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass ich mit einer anderen Stimmung und einer anderen Laune auch einen anderen Zugang zu dem Film habe. Mhm. Also ja, abgefahren.
Aber jetzt kommen wir mal kurz zu einem Punkt, der mich dann auch noch interessiert. Was ist dann, ja, wenn wir das alles auch abstrahieren können, ja? Wenn wir alle wissen, okay, mein Tag war kacke oder nee, ist eigentlich nicht so mein Thema. Aber was ist, wenn es ein Film dann aber auch bewusst auf Langeweile anlegt? Also es gibt ja Filme, die durchaus quälende Wartezeit oder aber auch, ja, angeödet sein, Langeweile oder sonst irgendwas thematisieren wollen oder zum Thema machen. Sie wollen es ja für den Zuschauer greifbar machen. Ist es dann schlecht, wenn man wirklich diese Langeweile auch ergreift? oder ist es gut, wenn man das dann spürt, obwohl man weiß, es ist eigentlich fucking langweilig?
Darf ich ein Beispiel direkt nennen? Weil mir sofort The Dead Don't Die einfällt. Bei diesem.
Ja, guck mal. Und jetzt sag du bitte.
Peterson oder was?
Genau.
An den hatte ich auch. Genau. Ich hatte bei
einen
von den beiden.
Ja.
Genau. Und ich finde auch, dass diese beiden Filme perfekt sind, um das zu veranschaulichen. Ja. Denn beide machen im Grunde das Gleiche. Aber The Dead Don't Die, an dem hatte ich Spaß. Und Peterson, den gucke ich nur noch, wenn ich Geld dafür kriege. Also, ich weiß nicht, wie es so
schlimm ist. Sag mir Bescheid, sag mir bitte Bescheid, wenn das der Fall sein sollte, dann soll er doppelt zahlen, dann komme ich rum.
Okay.
Auch jetzt hast du, dachte mir so, Mann, ich muss doch jetzt nicht 2 Stunden jemandem zuschauen, der sich langweilt oder ich auch langweilt bin. Warum?
Ich fand den gar nicht so schlimm. Also, ich habe mich auch gelangweilt, aber ich fand ihn. Also ich dachte danach so, huch, das war anstrengend. Mhm. Aber ich hatte trotzdem irgendwie meine Freude damit, eben weil der so sein sollte, glaube ich. Ich glaube, oder weil man gemerkt hat, dass der so sein soll. Ich glaube, wenn ich den jetzt ohne dieses, okay, offensichtlich soll der so sein, der ist einfach langweilig, dann hätte ich den wahrscheinlich richtig scheiße gefunden. So ging's.
Aber Daniel, um deine Frage zu beantworten, also ich finde Elemente in einem Film, die das irgendwie ermöglichen, finde ich das okay. Also mir fällt jetzt gerade spontan kein Beispiel ein, aber wenn du jetzt irgendwie du eine oder ein Lebensabschnitt von einer Figur und du hast irgendwie 20 Minuten, dass du durchhängst, dass du das erlebbar machst, dass du dadurch näher kommst, finde ich es, glaube ich, cool. Aber ja, bei Patterson.
Ja, okay, pass auf. Wir sind jetzt hier bei Jarmusch. Also
als Platz- und Filmkonzept finde ich schwierig.
Ja, wir sind jetzt hier bei Jarmusch, The Dead Don't Die. Ich muss auch sagen, ich fand den quirlig und kauzig genug.
Aber ganz kurz, ist Patterson nicht auch von Jarmusch?
Ja, ist auch von Jarmusch.
Ja.
Smoke zum Beispiel, ja, der da vorne im Fernseher steht. Liebe ich. Ich mag den Film. Es passiert aber nichts. Du siehst halt Leute, die im Zigaretten- oder Zigarrenladen sitzen und sich entweder Kippen reinziehen oder über irgendwelche anderen Sachen reden. So, ich find's herrlich. Ich find's wirklich herrlich. Ich muss sagen, Patterson, ja, ich hab den gern geguckt. Ich hab den wirklich gern geguckt. Ich fand es cool, wie der mit seinem Hund da spazieren geht.
Weil du halt Busfahrer werden wolltest.
Ja. Ja. Und dann Method Man irgendwie im Waschsalon irgendwie rappen hört. So, ich fand das irgendwie, das sind so diese Filme, die schiebst du rein und du weißt, du, das ist wie so die Decke, die du noch mal irgendwie dazu holst auf die Couch. So. Da guckst du, ja, schön. Ich muss nicht weiter großartig nachdenken. Der lebt halt so in seinen Tag hinein, macht ein paar Gedanken. Cool. Ich muss mir jetzt keine Gedanken machen, ich weiß, was er denkt. Cool, ich geh ins Bett. Tschüss. Ja, also, ja, aber hier auch, wo haben wir sie? Frau Coppola.
Den habe ich nie gesehen.
Ja, ist ja auch eine Frau. Kennst du diesen Nowhere? Kennt ihr diesen Nowhere? Mit diesem Rockstar im Hotel, der sich halt eigentlich die ganze Zeit langweilt.
Ja, ich glaube nicht. Kann sein, ja.
Ich meine, sie macht das ja immer, also sehr öfter, Marie Antoinette.
Oder dieser letzte, die Verführten, der ja auch.
Oh ne, ja, auch.
Der mit. die Verführten war.
Das war hier mit.
Bill Murray war On the Rocks oder sowas, ne?
War On the Rocks. Ja, ja. Das war On the Rocks.
Das waren die Verführten.
Mit Nicole Kidman?
Mit Nicole Kidman, meine ich.
Und ganz vielen
ich.
Anderen.
Oh, sag mir gerade.
Aber wo du auch gerade
weißt, Sophia kommt.
Zac Efron? Nein.
What?
Dann wäre der ja gut.
Also ich weiß, das Original ist mit Clint Eastwood. Die Verführten.
Aber um das kurz noch zu ergänzen.
Kirsten Dunst, Elle Fanning,
Colin Farrell,
genau. Aber um dann direkt noch zu ergänzen, weil ich weiß, dass der Film auch auf deiner Liste steht und auch von Sofia Coppola ist, Lost in Translation. Ich zum Beispiel niemals als langweiligen Film bezeichnen würde, aber total verstehen kann, dass man den langweilig findet.
Ja? Okay, er ist einer der Top-Kandidaten unter dieser Liste. Wow. Ja, er wurde sehr häufig genannt, beziehungsweise die Likes waren halt häufig, wenn man diesen Film genannt hat. So. Und ich gehe damit, das ist einer der besten, langweiligsten Filme, die ich kenne.
Und es ist ja durchaus auch intendiert, dass diese Langeweile entsteht, weil es geht ja um diesen sich verloren Fühlzustand von der Protagonistin.
Achso, echt? Du siehst es mehr als Scarlett Johansson-Film?
Ja, und ich muss auch tatsächlich sagen, das ist, glaube ich, auch der Grund, weshalb ich den nicht langweilig finde, weil ich mich zu 100% mit ihrem Gefühl und mit ihrer Wahrnehmung, wie sie das Leben um sich herum, wie sich das gerade ändert und alles total mit connecten kann und ich die ganze Zeit bei ihr war und das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe, es ist super individuell, gerade auch, da habe ich jetzt Malik eben als Beispiel genommen ob man mit dem, was man sieht, irgendwie connecten kann. Manchmal muss das ja nur eine Figur sein. Manchmal reicht sogar eine Nebenfigur dafür. Oder, keine Ahnung, der Stil, die Musik, was auch immer. Solange man irgendwas hat, womit man connecten kann, ist man, glaube ich, schon den Leuten, die da überhaupt nichts finden, das ist ja auch völlig in Ordnung, hat man halt denen ein bisschen was voraus. Und dann fühlt sich der Film nämlich nicht mehr so langweilig an. Ich finde, das ist, ich will jetzt nicht sagen, einer der spannendsten Filme aller Zeiten, das wäre auch übertrieben. Aber ich habe bei dem nicht einmal auf die Uhr geguckt, tatsächlich.
Echt?
Mhm. Aber Antje, weißt du, warum ich den zum Beispiel auch faszinierend finde? Ist, also ja, der ist langsam und es geht auch um das Thema sich verlieren, aber ich fühle halt trotzdem was. Und in dem Moment, wenn ich was fühle mit den Charakteren, dann ist mir ja schon nicht langweilig, weil ich habe ja was zu tun gerade.
Ja, genau.
Weil halt es einfach was mit mir macht. Und in dem Moment, wenn dieses Nichtstun und dieses Verlorensein, gut, in dem Fall sind wir ja auch noch in einer fernen Stadt und Bill Murray, wenn er halt einfach in die Kamera guckt, fühlt man sowieso eigentlich meistens was. Aber dass das dann schon für mich einen Unterschied macht, habe ich da so einen Bezug zu einer Figur, genau wie du es auch gerade sagst, oder macht das irgendwas mit mir, außer dass ich mich langweile? Wenn ich mich nur langweile, dann habe ich meine Probleme, wenn es aber noch so ein Ticken Verständnis für die Situation von Menschen betrifft und sie das auch eigentlich nicht zwingend was dafür können oder eben nicht aus ihrer Rolle rauskommen. Und das ist für mich der Unterschied zu dem Patterson. Da habe ich halt nichts gespürt und dachte mir halt einfach nur, ja, mach einfach mal was anderes, aber nimm mich auf jeden Fall nicht mehr mit auf deine scheiß Busfahrt. also ist jetzt immer jetzt lapidar so da gesagt, das wäre zu mich der klassische Unterschied, warum ich Lost in Translation auch nicht langweilig finde, aber ich verstehe, dass die Langsamkeit natürlich als Langeweile empfunden werden kann.
Ah, okay. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause und dann melden sich Feline und ich mit hoffentlich Gegenargumenten zu dieser Schwärmerei von diesem Film. Lost in Translation.
Hoffentlich.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem kleinen Feiertags-Spezial hier bei Kino Plus zum Thema die besten, langweiligsten Filme. Oder halt langweilige Filme, die gut sind, aber halt eben nicht schlecht. Ja?
Ja,
genau. Und wo wir bei Thea sind, machen wir noch direkt mit einer der meistgenannten Filme weiter. Wir waren bei Lost in Translation. Und ich verstehe euch ja. Ich bin ja bei euch. Rein objektiv gesehen und aus meiner, sag ich mal, Sicht als schon Filmebewerter so. Mhm. Ja? Da bin ich bei euch. Ich sehe das auch. Ich bin tatsächlich allerdings nicht so ganz bei dir, wenn du sagst, das ist ein Film über Scarlett Johansson oder über die Figur von Scarlett Johansson. Ich bin der Ansicht, so habe ich es immer wahrgenommen, dass es da dann doch ein Film über Bill Murray ist.
Ach,
weil
ja, krass.
Das ist halt schon so ein Thema bei Frau Coppola. Das sind schon immer irgendwie Leute, die damit hadern, dass sie eigentlich glücklich sein müssten, aber eben nicht glücklich sind. Marie Antoinette, der Rockstar in Nowhere. Oder ich glaube, Kurt Cobain soll es ja, glaube ich, sein. Und jetzt hier halt auch der wie heißt der? Bill Murray im Film. Oh, ich weiß es nicht mehr, egal. Auf jeden Fall Bill Murray, er ist ja halt, okay, er mag ein etwas älterer Star sein, der nicht mehr ganz so im Glanz des Showgeschäfts steht, aber er ist berühmt, er kriegt solche Aufträge, die ihn halt nach Tokio führen, damit er da halt einfach ein Whiskyglas hochhält und seinen Star, seinen Star-Appeal irgendwie ausspielt und ist verheiratet, es könnte ihm eigentlich gut gehen, aber es geht ihm nicht gut. Ja, und so habe ich das immer gesehen. Das Problem war, glaube ich, ich habe den Film halt dann zu einer falschen Zeit gesehen, also in einem Alter, wo ich halt dann nicht mit Bill Murray connecten konnte. Für mich war Bill Murray der Ghostbuster, täglich grüßt das Murmeltier Bill Murray, weißt du? Also, ich habe schon verstanden, was er da macht. Er versucht natürlich schon, von diesem Komiker halt zu dem Menschen zu kommen, den er da versucht darzustellen, oder den er darstellt. Entschuldigung, der ist ja gut. Aber mich hat das damals nicht erreicht. Ich habe einfach nur einen traurigen Bill Murray stundenlang in die Kamera starren sehen, der dann sich da durch Tokio schleppt, so, ja? Und dann halt auch, wo ich mir gedacht habe, ihr seid in Tokio, wie könnt ihr denn da irgendwie keinen Spaß haben? Beziehungsweise, wie kann euch das irgendwie, also wie kann das Leben von Tokio so öde dargestellt werden? Ja. Und mir war auch klar, ja, die beiden sind so diese Drifter, die Ziellosen, die jetzt irgendwie nicht wissen, wo sie hingehören, die irgendwie jetzt ihren Platz verloren haben oder noch nicht gefunden haben. Und das habe ich schon so verstanden, aber es war mir einfach zu trübselig, zu langsam, zu unnahbar. Also ich konnte da nicht mit ran, also ich konnte da nicht rangehen.
Ja, ist ja, glaube ich, auch kein Wunder, weil das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Aspekt, einfach zu gucken, in welchem Alter, in welcher Lebenssituation guckt man einen Film. Denn das war ja dann offenbar einfach komplett weg von deiner Lebensrealität, was ja auch völlig Sinn macht von der Art und Weise, was das für Figuren sind, was die gerade erleben. Ja. Und das kommt ja dann auch hinzu. Wir haben, ich überlege gerade, das wird ja nächste Woche Donnerstag ausgekommen. Wir haben letzte Woche in Kino Plus haben wir zum Beispiel über 500 Days of Summer gesprochen und haben da ja auch überlegt, vielleicht hat so die Wahrnehmung der Rollenverteilung in diesem Film ist auch mit unserer Reife gereift und wir haben lernen, das jetzt anders zu nehmen. Und ich glaube, das ist auch bei Langeweile ähnlich, weil jetzt, ich weiß nicht, ist ja, glaube ich, du hast ihn ja mittlerweile sicher nicht nochmal geguckt, Lost in Translation.
Ich habe den nochmal geguckt.
Und hast ja dann sicherlich auch, was du ja eben gerade schon so angedeutet hast, mehr verstanden, worum es geht, als da als
ich
das erste Mal geguckt
habe. Aber ich muss auch sagen, was ich deutlich mehr angenommen habe, ist meiner Ansicht nach die Schönheit in diesem Film. Ja. Ja, also der hat ja wirklich, ich meine, wir waren ja, wir sind ja damals, als wir das letzte Mal in Tokio waren, sind wir ja die Station abgeklappert, ne? Also wir haben ja, also die Cocktailbar da oben, diese Penthouse-Bar, die haben wir ja gefunden, da standen wir davor und so Sachen. Aber ich muss sagen, ich finde es eigentlich echt schön inzwischen, wie Frau Coppola da gewisse Momente eingefangen hat, ja, die halt sowohl einfach dieses überfüllte Straßenleben von Tokio repräsentieren, aber gleichzeitig dann die Intimität zwischen den beiden irgendwie noch rauskitzeln. Und das fand ich, das finde ich mittlerweile echt cool. Der Schwung hat mich von diesem Film immer noch nicht erreicht. Also, ich würde nach wie vor nicht behaupten, dass das ein spannender Film ist.
Es ist noch nicht mal ein schwungvoller Film, glaube ich. Es ist einfach, ich glaube, wenn Filme davon handeln, und ich werfe jetzt mal noch eine Reihe rein, die ich auch nie als langweilig bezeichnen würde, wo ich aber verstehen kann, wo ich auch schon von vielen gehört habe, dass sie die langweilig finden, nämlich die Before-Reihe. Und da geht es ja auch wirklich darum, wir haben ja zum Beispiel Boyhood von Linklater in der Auflistung, deshalb komme ich auch drauf. Aber ich höre auch von vielen, dass sie die Before-Reihe nicht mögen, weil die zu langweilig ist. Klar, die handelt nur davon, dass zwei Leute 1,5 bis 2 Stunden miteinander reden. Und entweder kann ich damit connecten, finde das interessant, was die sagen, oder nicht. Und ich möchte da gerne, ich finde das interessant, was die sagen und kann mich da voll drauf einlassen. Aber nur halt, weil das, was sie sagen, wie es inszeniert ist, was das für Figuren sind, weil das eine runde Sache ergibt. Wenn ich das vergleiche mit einem Film, du wirst dich an den noch erinnern, der ist nicht so bekannt, 303.
Oh ja.
Der auch nur davon handelt, dass zwei Leute zweieinhalb Stunden lang durch die Gegend fahren und sich unterhalten. Ich meine, mich zu erinnern, dass wir den beide nicht so gut fanden, weil das, was die erzählt haben. Ah, krass,
weil ich fand den zum Beispiel, mega.
Aber das war zum Beispiel, da konnte ich mich mit dem, was die gesagt haben, überhaupt, also das war mir alles viel zu gestellt und das hatte für mich überhaupt nichts Lebensechtes, wie zum Beispiel in der Before-Reihe. Aber da sieht man halt total den Unterschied. Du hast wahrscheinlich das, was die gesagt haben, voll mit connecten können.
Total. Und saß lustigerweise sogar währenddessen selber im Auto und hatte den Screener auf dem Laptop mit genau die Strecke, also die fahren ja von Hamburg, glaube ich, ne? Oder von Berlin. Die fahren von Berlin, aber auf jeden Fall ein Stück. Irgendwann ist die A1, wo sie dann fahren, war ich quasi zeitgleich an der Stelle, wo sie waren. Und wiederum Dinge, die dort passiert sind, damit konnte ich tatsächlich connecten. Und deswegen war ich voll in diesem Film drin.
Aber es ist aber halt dasselbe.
Genau, das ist der Punkt, dass du sagst. Also,
du bist gleichzeitig gefahren und hast dir dann den Film angeguckt?
Ich war Beifahrer, beziehungsweise ich saß hinten drin.
Aber da sieht man, das sind Filme, die haben im Grunde das gleiche Konzept. Zwei Leute reden. Ja. Das war's.
Ja, das kann spannend sein. Es kann aber auch halt öde nach hinten losgehen. Ja. Ich wollte jetzt nicht irgendwie, ich hatte es nochmal angekündigt, aber wolltest du noch was zu Lost in Translation ergänzen?
Tatsächlich ist so Lost in Translation ein Film, den ich gut finde, kann ich auch verstehen, dass man ihn irgendwie, ich kann schon verstehen, dass man, nee, also langweilig würde ich ihn jetzt aber, ich kann es schon ein bisschen verstehen, aber ich habe bei dem jetzt nicht so starke Gefühle dazu. Also es ist kein, oh Gott, das kann ich aber gar nicht verstehen, aber es ist jetzt auch nicht, dass für mich jetzt der beste, spannendste Film der Welt ist. Also ich bin da so mittendrin.
Okay. Aber dann, wo wir jetzt bei Linklater und Before und Boyhood, sag ich mal, sind. Linklater ist auch so ein Typ, ne? Ich meine, wenn man sich jetzt die beiden Highschool- oder College-Filme von ihm anguckt, ne? Also Dazed and Confused und wie hieß der letzte, der andere, den mag ich eigentlich auch und ich schäme mich jetzt, dass ich seinen Titel vergessen habe.
Everybody Wants Some.
Everybody Wants Some.
Perfektes Beispiel. Ich finde, das ist war in seinem Jahr einer der langweiligsten Filme.
Ich fand den so toll.
Ich fand den so klasse, weil halt nichts abgeht.
Ja, aber überleg mal, ganz ehrlich, mit wem soll ich mich da denn identifizieren?
Mit irgendwelchen Leuten, die da rumhängen.
Ja, aber das sind diese
alle gute Zeit, was ist denn daran nicht irgendwie?
Aber das waren alles Figuren, mit denen ich nichts anfangen kann. Dann soll ich mit denen zwei verdammte Stunden im Kino verbringen.
Aber du guckst doch auch High School Musical, mit denen kannst du doch auch nichts anfangen.
Aber da ist Zac Efron dabei. Und
ja, was ist denn das bitte? Was ist denn das bitte?
Ich kann mich total damit identifizieren, an einer Highschool zu sein, in dem jemand wie Zac Efron ist. Hallo? Das ist ja wohl...
Also, dann muss man ja nicht die Person sein. Man könnte sich vorstellen, man wäre diese Person.
Ich stelle mir sehr oft vor, ich wäre
Zac Efron. Du wärst einfach nur gerne mit Zac Efron zusammen gewesen.
Also das du möchtest Zac Efron sein?
Nein, auf gar keinen Fall. Wobei, wer weiß. Also...
Mann, Tag Zac Efron sein.
Ja, ja, warum nicht? Ja. Ich meine, habt ihr seine Doku bei Netflix gesehen, wo der überall hinreisen darf?
Ja, stimmt.
Also,
ja.
Stimmt. Ist ja auch egal.
Das war aber ja noch nicht zu Highschool-Musical-Zeiten.
Eben, genau.
Stimmt. Ja. Also ich gucke Filme eigentlich selten mit dem Bestreben, dass ich jemand in dem Film sein will. Ja. Das kommt selten vor.
Ja, aber dann kannst du doch auch Everybody Wants Some genießen.
Nee, aber um jetzt mal wieder zum Ernst der Situation zurückzukommen, das ist halt wirklich das perfekte Beispiel von mir. Ich kann mit den Figuren nichts anfangen, mit der Situation, mit dem, was sie sagen, wie es inszeniert ist, turnt mich alles ab und da gibt es für mich nichts zum Connecten. Oder gab es? Ich werde auch nicht den nochmal gucken, um herauszufinden, ob es jetzt anders ist.
Ich muss immer kurz googeln, weil ich glaube, ich habe
den nicht
gesehen.
Aber lass mal über Boyhood sprechen, wenn der schon auf der Liste ist. Wenn man den schon mit
Boyhood ist auf der Liste.
Wie seht ihr denn das? Weil, also ich fand den ja, weil also auch, ja, Langeweile irgendwie versteht's. Ich war erstmal schon mal total fasziniert davon, dass sie das Ding über wie viele Jahre? 18 Jahre? 16 Jahre? 14 Jahre?
12, glaube ich. 12.
Dass sie das gedreht haben und dass das irgendwie funktioniert hat. Auch das Risiko einzugehen, das kann ich doch irgendwie verliert die Lust. Und aber gerade dieses Gefühl für diese kleinen Geschichten, wenn man sagt so, ja, das passiert ja eigentlich nicht viel, sondern aber, dass man sich genau mal so eine super, also das bräuchte ich jetzt zum Beispiel nicht in jedem Film, weil natürlich eine dramaturgische Erhöhung oder dass man jetzt irgendwie nicht das Gefühl hat, so, ja, ich sehe wirklich einfach nur das normale Leben, aber gerade dieses Zusammenschrumpfen auf 2,5 Stunden eines kompletten Lebens oder eines, ja, der Kindheit, das fand ich fand die einfach wahnsinnig faszinierend und wie gut er beobachtet war. Deswegen hat er mich nicht gelangweilt, sondern ich fand ihn eigentlich nur fantastisch. Kann aber auch verstehen, dass man eben sagt, naja, wenn ich ins Kino gehe, möchte ich nicht quasi meine eigene Geschichte oder eine stinknormale Geschichte nochmal erzählt bekommen, weil es ist ja irgendwie zu langweilig. Aber so als einzelnes Filmprojekt hat er mich begeistert. Ich bräuchte jetzt aber nicht 10 davon.
Ja, und da sehe ich halt den Haken bei der ganzen Story. Also der Film hat für mich 2 große Haken. Du hast halt Ethan Hawke. Und wer ist die Mutter?
Patricia Arquette, ne?
Ich glaube schon, ne? Also ja. Du hast halt 2 ja. bekannte Darsteller, die seine Eltern spielen. Mhm. Also du erlebst den Jungen, sag ich mal, real im Wandel, real im Wachstum, aber mit einer fiktionalen Familie. Mhm. So. Und da finde ich, verpufft der Gimmick irgendwann, weil jetzt kommt Dilemma 2, der wird halt mit den Jahren auch nicht der bessere Schauspieler. Das ist halt leider das Problem an dem Film. Ja, und ich möchte da aber auch sagen, trotz allem habe ich Boyhood nicht unbedingt als langweilig empfunden. Ja, ich fand es auch trotz allem, wenn man es, ja, aus Mangel an besseren Wörtern, aber ich fand es schon interessant. So, ja, also ich habe das schon oder gespannt mitverfolgt, weil ich natürlich sehen wollte, was Linklater da macht. Aber wenn ich jetzt irgendwie auch einen Film wählen müsste, den ich mir von Linklater nicht mehr angucken müsste oder will, dann ist es meiner Ansicht nach Boyhood. So, der Film ist halt einmal erzählt und dann weiß ich schon oder danach weiß ich, ja, ich sehe hier einen Jungen heranwachsen, der redet über Star Wars, der redet über Harry Potter, der macht genau die gleichen Dinge wie ich, zischt sich irgendwann mal Pilze rein in der Wüste, glaube ich, und dann ist der Film zu Ende. Und dann denke ich mir so, ja, okay, that's it. Ich respektiere den Ansatz, ich respektiere das Experiment, den Wagemut, das so durchzuziehen. Und auch die, von mir aus, die, ich meine, der hat in den 12 Jahren bestimmt noch mal mindestens 2 Filme gedreht. So, dass man da halt alles so im Hinterkopf behält und zusammensetzt und weiß, was man noch irgendwie machen muss. Da habe ich vollsten Respekt für. Super. Aber da gucke ich mir halt 10-mal Everybody Wants Some lieber an. Oder, keine Ahnung, Dazed and Confused. Ja, und weil halt einfach da ist alles für mich, das stimmt. Ich finde diese Momentaufnahmen, dieses Einfangen von Gefühl und von Rastlosigkeit und von ja, Arglosigkeit dann auch. Mhm. Alles egal, alles cool. Guck mal, was morgen passiert. Hauptsache, ich habe jetzt eine Bong, die neue Led Zeppelin-Platte und noch ein schönes Mädchen am Start, so, ja. Oder umgekehrt, keine Ahnung. Aber ich, das finde ich, ich mag das, wie er das einfängt, ja, weil es halt dann tatsächlich, und ich glaube, das ist der Krux, das ist die Krux an der Sache, weil ich glaube auch, er schon irgendwo herausarbeiten möchte, dass das alles nicht wirklich bedeutungsvoll ist.
Die Banalität,
ja, genau, dass es halt
des Lebens so
banal ist, so, ne? Aber halt eben für dich in dem Moment, in dem du das empfindest oder in dem du das machst oder lebst, da ist es natürlich
das
alles.
Das ist ja auch tatsächlich, und das haben ja im Nachgang viele kritisiert, welche Szenen in Boyhood aneinandergereiht werden. Also da werden ja zum Beispiel, was wir gerade gesagt oder was du gerade gesagt hast, teilweise sehr banale Ausschnitte aus dem Leben gezeigt, aber so andere Sachen, weiß nicht, irgendwie Geburtstag und so, die finden ja gar nicht statt. Aber das war ja wirklich der Ansatz von Linklater, und deshalb finde ich das Projekt auch im Gesamten so spannend, dass er halt wirklich gesagt hat, ja, wenn du aufwächst in den Jahren von 0 bis 18, dann behältst du nicht automatisch die größten Ereignisse in deinem Kopf. Dann denkst du nicht an deine Geburtstage unbedingt oder, keine Ahnung, Konfirmation, was auch immer, an halt große Ereignisse zwingt, sondern dich haben andere Sachen geprägt. Dich haben kleinere Sachen geprägt. Das geht uns ja auch so. Manchmal denken wir an Sachen aus unserer Kindheit, die super banal sind, aber irgendwie haben die was in uns hinterlassen. Und das war ja der Ansatz, mit dem Linklater ausgewählt hat, welche Szenen er aneinanderreiht in Boyhood. Und das finde ich super interessant. Und ich möchte auch noch hinten ranhängen kurz, wie ich den finde, nämlich, ich bin einfach jemand, ich mag Alltagsgeschichten. Ich könnte mir, also es gibt viele Filme, so in dem Moment, wo der eigentliche Konflikt besteht, finde ich die schon nicht mehr so spannend, weil ich mag das total, Leute in ihrem Alltag zu beobachten. Da ist Boyhood jetzt natürlich ein Extrembeispiel, muss man sagen. Und da kippt's bei mir auch schon fast wieder ins Gegenteil. Aber wenn ich zum Beispiel einen Film nehme, nur um, weil ich da auch weiß, dass das eine gern genommene Kritik bei dem Film ist, Marley und ich zum Beispiel, ist auch ein Film, der eigentlich nur ein Leben erzählt. Eigentlich nur eine Familiengeschichte erzählt und zeigt, aus einem Pärchen wird eine Familie.
Mit Owen Wilson und dem Hund.
Genau. Och. Aber du musst doch ich mag den super gerne, aber du musst
zugeben. Wie kann man den Film als langweilig bezeichnen?
Ja, aber
der hat einen schönen Hund.
Ich würde den auch nie, im Gegenteil. Ich mag den wahnsinnig gern, aber du musst ja schon zugeben, in dem Film geht's eigentlich nur um eine Familie und wie die sich entwickeln. Das ist halt etwas, was gerne in diesem Film angekreidet wird. Aber ich mag das super gerne, weil ich finde das interessant, was in dieser Familie passiert. Und bei Boyhood, da kippt's, wie gesagt, fast schon ins Gegenteil.
Ich finde, bei dem Film ist es mir jetzt gerade wieder so aufgefallen, wie viel das drumherum auch ausmacht, wie man den empfindet. Weil ich habe den tatsächlich im Flugzeug gesehen, auf dem Rückweg von Australien. Ich war da 2 Monate und bin zurückgeflogen. Und der hat mich einfach richtig geerdet. Weil man ist ja natürlich, wenn man reist, ja auf einem ganz anderen, also ich war da auf einem ganz anderen Level irgendwie und habe gedacht, die Welt liegt mir zu Füßen und alles ist ganz toll. Und der hat mich so richtig schön geerdet, so wieder in die Normalität zurück. Das war, glaube ich, der beste Film, den ich auf dem Rückweg hätte gucken können, um wieder in meinen Alltag, in meinen Arbeitsalltag reinzukommen irgendwie. Und deswegen, ich möchte den gar nicht nochmal gucken, weil ich glaube, wenn ich den jetzt nochmal gucke, finde ich den nicht mehr so gut. Mhm. Und da in dem Moment hat er mich genau richtig erwischt irgendwie.
Ja, diese Gefahr,
war auch spannend.
Die Gefahr kenne ich, wenn ich jetzt dann doch den einen oder anderen Film habe, den ich nur einmal gesehen habe, weil ich ihn halt so gut fand. Aber finde ich interessant zu sagen, der erdet.
Ja, weil er so normal ist. Mhm. Einfach weil es so gefühlt ist ja nichts normal, wenn man nicht arbeiten muss und nur reist. Und der ist einfach so schön schlicht, vielleicht. Das richtige Wort.
Nach 2 Monaten Drogen nehmen in Australien war das bestimmt der Alltag zu sehen.
Er hat dich vom Höhenflug also genau runtergeholt. Ja. Ja, cool. Das Leben einer Familie. Mhm. Ja. Ist auch das Thema, aber nicht nur das einzige Thema, eines anderen Films, der hier auch, und jetzt wären wir dann wahrscheinlich auch bei dem prädestinierten Regisseur fürs Thema Langeweile, neben meiner Ansicht nach Sofia Coppola.
James Malick?
Tree of Life ist ein Film, der sehr häufig genannt worden ist und im Prinzip auch eine Familiengeschichte erzählt, aber nebenbei halt noch die gesamte Geschichte der Menschheit, inklusive die Entstehung des Planeten. Und ich muss sagen, ich habe mich echt durch diesen Film gequält, als ich das erste Mal gesehen habe. Und ich verstehe aber auch nicht ehrlich, warum. Naja doch, ich verstehe schon, warum. Also mir ging dieses geflüsterte Halbsatzfeuer da, das ging mir halt wirklich irgendwann echt auf den Keks. Ja, aber das war schon irgendwie ärgerlich. Und auch diese Perspektiven, ne? Wenn man jetzt so ein bisschen sich mit Malik auseinandergesetzt hat, dann weiß man halt auch, dass der halt gerne Sonnenlicht durch
Blätterdächer.
Bäumblätter, Baumblätter irgendwie hindurch filmt oder sonst irgendwas so, ja. Also, oder Menschen, die sich halt in der Gardine einwickeln. Und also Sachen. Und ich fand, das war schon, obwohl Tree of Life jetzt auch nicht gerade der jüngste Film von ihm ist, so. Ich fand das schon damals irgendwie, hat sich das ausgereizt.
Und dabei hat er ja damit erst angefangen,
ja,
eigentlich.
Naja, kurz, also es ging schon meiner Ansicht nach bei Thin Red Line, also der schmale Grat, los. So. Und den fand ich auch noch recht geil. Ja. Aber auch da habe ich gemerkt, okay.
Aber danach hat er eigentlich nur noch Filme in diesem Stil gemacht, ne? Bedeutungsschwangeren Off-Text und.
Und das war mir hier ja, schon bei Tree of Life zu viel. Obwohl ich ja
die. Ich krieg das auch nicht.
Obwohl ich ja, und das ist ja das Ding, ich versuche ja, oder ich sehe ja die Absichten, ich sehe ja die Klasse, ich sehe ja wirklich, ne, die Kameraarbeit, die Schnittarbeit, die Darsteller, die da mitmachen und was er halt auch aussagen möchte. Ich sehe das ja. Aber es lässt mich halt so gar nicht zurück oder so. Also es ist, ja, also mehr als Respekt kann man da echt nicht aufbringen. Und das ist dann aber am Ende noch, also ich weiß nicht, können wir Tree of Life spoilern? Hat den jeder gesehen hier?
Ja.
Ja? Wie seht ihr es?
Also ich kann das ganz kurz abhandeln, weil ich bin in den nicht reingekommen. Also das ist so, ich weiß es, das ist glaube ich so dieses, ich kann das sehen und vielleicht auch wertschätzen, so okay, ich weiß, wie das gemeint ist, was das sein soll und dass man das auch ganz toll finden kann, aber ich persönlich bin da nicht bericht, also weiß ich nicht.
Unterschreibe ich. Also wenn es keinen beruflichen Grund gäbe, würde ich jetzt nach den letzten Terrence Malick-Filmen mir freiwillig jetzt auch erstmal kein Kinoticket für einen Film kaufen. Mehr, weil das jetzt immer genau in diese Richtung war und ich immer das Gefühl habe, ich sehe den verfilmten Kalender.
Ja, also mir geht's.
Ja, ist, was ich meine.
Ja, den verfilmten Abreißkalender, ne? Ja. Mit einem Spruch nach dem anderen. Bei Tree of Life ging es mir tatsächlich ähnlich. Ich mag oder mochte aber zum Zeitpunkt des Guckens To the Wonder und Song to Song. Wobei ich mittlerweile aber so ein bisschen den Eindruck habe, dadurch, dass das so fragmentarisch und so darauf angelegt ist, dass man selber sich dazu Sachen denkt, habe ich manchmal das Gefühl, ich habe einfach Glück, dass ich in dem Moment so abgeschweift bin mit dem Kopf und mir dann so meine eigenen Gedanken gemacht habe darüber, dass das, was der Film bei mir assoziiert hat, dass das einfach in dem Moment spannend war, weil ich halt Glück hatte, weil er vielleicht irgendwie ein Stichwort genannt hat und dann habe ich während des Films darüber nachgedacht und habe das dann mit dem Film verbunden und ich kann, und das meinte ich nämlich ganz am Anfang, als ich gesagt habe, vieles ist auch von der Tagesform abhängig, nämlich eben bei Malik. Vielleicht, wenn sein nächster Film läuft, dann sagt er wieder irgendwie, keine Ahnung, Stichwort Essen. Und dann denke ich im weiteren Verlauf die ganze Zeit über Essen nachdenken, boah, war mal ein geiler Film über Essen. So. Und das hat er bei Song to Song, glaube ich, mit dem Thema Erfolg geschafft und bei To the Wonder mit dem Thema Liebe. Und irgendwie, wie gesagt, war vielleicht eine Einstellung, aber dann ist natürlich die Frage, hat der Film bei mir funktioniert? Beziehungsweise ist der Film dann deswegen gut oder ist einfach das, was ich mir dazu denke, ist das gut? Erfüllt mich das gerade aus? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der Film selber mich in dem Moment ausgefüllt hat. Das war wahrscheinlich eher mein Zutun dazu.
Ja, oder
weil, halt aber nach deiner Definition würde ich halt auch bei Twilight, da denke ich halt über alles nach, weil der Film mich irgendwie in Ruhe lässt. Ist natürlich, weil hatte ich einen tollen Kinoabend, wenn ich daran gedacht habe, was ich gestern mit meinen Freunden erlebt habe oder so.
Naja, aber Antje denkt ja im Sinne des Films.
Das stimmt, ja.
Genau. Ja, ich habe das schon verstanden.
Ja,
musste ich nur wieder einen schlechten Witz machen.
Bei To the Wonder zum Beispiel, den fand ich ja noch viel furchtbarer als Tree of Life. Weil da hat mich dann diese Kalenderweisheiten, die haben, was ist das für eine Liebe, die uns liebt? Das war mir dann zu viel.
Wirklich. Ja, war kann mir ich voll verstehen.
Too much. Und dann fand ich es halt noch krass zu lesen. Ich glaube, da gab es ja so eine geile Geschichte. Da spielt doch auch Javier Bardem, diesen Pfarrer. Dass der da komplett rausgeschnitten wurde.
Aber war das
wurde.
Wirklich bei To the Wonder? War das nicht später? Ich meine, es war aber auch bei diesem Song to Song. Oder nee, Night of Cups. Ich glaube, bei dem war das. Weil es fließt ja alles bei ihm.
Es sieht ja auch alles aus wie ein Film.
Ja.
Ja. Da muss ich sagen, da respektiere ich dann doch mehr den Ansatz von Tree of Life.
Mhm.
Ja. Ich allergrößten Respekt. Der wollte halt, keine Ahnung, 2001 für das Raumschiff Erde drehen, so, ja. Oder keine Ahnung. Also so wirkte das immer für mich. Ja. Ich mag diese Handkamerafahrten an der Straße entlang oder über die Wiesen entlang und so. Ich finde das cool. Und ich habe auch dieses Abstrakte noch akzeptiert, wenn sie dann am Strand stehen und plötzlich klar wird, was das eigentlich so ist. Mhm. Aber ich muss mir dann halt auch die Frage stellen, okay, ich sehe dieses Ende am Strand, ich sehe dazwischen Brad Pitt, der mal irgendwie seine Kinder schlägt oder nicht gut behandelt, sagen wir so, oder streng ist zu seinen Kindern, und ich sehe die Blätter im Sonnenlicht so, mhm, ja. Und dazwischen, mhm, habe ich aber irgendwie alles verloren. Mhm. Ja, ja, ja. Okay, ich sehe die Dinosaurier, ich sehe den Akt der Gnade, ja, ich sehe die Entstehung der Welt, so, alles klar, cool. Weiß ich, wir sind alle irgendwie nur Teil einer Biomasse. Mhm. Point taken. Aber ich verliere mich dann da drin. Ich drifte ab. Ja. Und die Frage ist, dieses Abdriften, was du jetzt zum Beispiel eben hattest bei To the Wonder, mhm, mit ich denke im Sinn des Films über Liebe nach, genau, oder ja, was diese Figuren empfinden oder sonst irgendwas. Ist diese Lehre, ist das gut oder ist das schlecht? Also wenn du bei so einem Terrence Malick-Film einfach nur da sitzt und guckst und die Bilder halt auf dich wirken lässt. Nur mal ein Beispiel oder ein Vergleich. Ein Lost Highway zum Beispiel, mhm, den habe ich damals angeguckt mit der Information, ja, versuch da nicht mal alles zu verstehen, sondern guckst, okay, dir einfach mal an, als würdest du dir ein Bild angucken. Mhm. Und deswegen habe ich dann Lost Highway auch wirklich, boom, der ist durch mich hindurchgeflossen. Mhm. Das war super. Ja, ja. Bei so einem Tree of Life versuche ich auch dann, schon ab den ersten Bildern und schon mit dem Wissen von der schmale Grat im Hinterkopf, so dass der halt immer versucht, irgendwie Natur und Mensch im Gegensatz zu zeigen oder gegenüberzustellen. Ich gucke mir das an, aber es fließt nicht. Es ist einfach nur, es vernebelt irgendwie nur so.
Ja, vielleicht, weil dir die ganzen Kalendersprüche, wie Dominik es vorhin so gut bezeichnet hat, weil die dir ja suggerieren sollen, dass es etwas Größeres ist. Dass, mhm, du da etwas Größeres ist, was du mit deinem Geist erfassen musst. Und ich schätze Lost Highway auch sehr, aber der tut nicht die ganze Zeit so, als wäre, ja, er wahnsinnig intelligent. Das so, und ich finde Tree of Life halt schon. So, und Tree of Life suggeriert dir, das ist ganz hochtrabend, was da passiert. Und Lost Highway, der hat ja ganz andere Absichten, beziehungsweise Lynch hatte ganz andere Absichten, als er den Film gemacht hat. Der wollte dir ja nicht damit die Entstehung des Universums präsentieren mit Lost Highway. Gehe ich von aus. Wer weiß, vielleicht hat es noch, genau, man kann es auch dahingehend nochmal analysieren. Man findet bestimmt auch da was raus. Aber weißt du, was ich meine?
Ja, 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 ja. Also, okay. Aber nur mal jetzt. Nur mal dann im Vergleich mit mal zum Beispiel ein paar anderen Filmen hier aus der Liste, die hier auch oft genannt wurden, ja, aber Into the Wild, mhm, There We Reap Blood, und wir waren schon bei Paul Thomas Anderson, mhm, und vielleicht auch, ich würde jetzt noch mal The Revenant dazu zählen, so, ja.
Ich würde auch tatsächlich noch Tenet dazu nehmen, weil du ja gerade eben dieses gesagt hast, guckst dir an wie ein Gemälde, und ich musste aus dem an den Satz denken, der in Tenet ja fällt. Versuch nichts zu verstehen, ja, fühl es einfach.
Bei Tenet würde ich jetzt noch mal kurz, den würde ich noch mal kurz zurückstellen. Mhm. Aber hier haben wir halt diese großen Naturfilme, mhm, zum Beispiel, ja, die halt auch schon irgendwie die Schönheit der Natur sehr präsent in Szene setzen oder halt irgendwie auch als Bedrohung in Szene setzen und so weiter und so fort. Und die sich dann auch in diesen Bildern ergehen. Das kann ja zum Beispiel schon immer mal ein Fehler sein, dass so ein Malick sich halt einfach mal eine halbe Stunde in seinem Film darauf konzentriert, wie die Erde entstanden ist, mhm, anstatt die Geschichte dieser Familie irgendwie weiterzuerzählen. Oder, ja, bei The Revenant, den finde ich auch langweilig. Ich muss es echt sagen, mhm, ich finde den langweilig, weil mir da zu viel esoterischer Mumpitz drin ist, den ich nicht brauche. Die Urkraft der Rache hätte für mich gereicht. Mhm. Ja? Und wenn er diese ganzen Visionen mit seiner Frau und was weiß ich und immer mal dieses Abdriften dazwischen, weil du kannst halt auch keine ewige Kamerafahrt durch den Wald machen. Also das ist halt dann einfach irgendwo dann auch, sehe ich die limitierte, sag ich mal, Arbeitsweise oder, mhm, die Limitierung in der Arbeitsweise. Aber ich fand den, ja, gerade so nach hinten raus. Ja.
Also der Film braucht, also das ist auch für mich ein perfektes Beispiel, dass dieser Film, was er erzählen will, keine 2,5 Stunden braucht. Also einfach, der war für mich also nicht nur langweilig, sondern auch einfach so dermaßen zu lang, weil gerade so dieses Körperliche, was der Film ja auch mit sich bringt, dass man irgendwie das Gefühl hat, man leidet mit DiCaprio irgendwie so völlig mit. Das ist toll, aber das, also ich war halt irgendwann was auserzählt. Und was du sagst mit dem esoterischen Mumpitz, ja, irgendwo, also sowas kriegt mich irgendwie nie, wenn ich mal das Gefühl habe, jetzt wird einen auf wichtig gemacht und schau noch mal nach hinten und schau noch mal dort und komm noch mal zu dir. Ja, das. Aber da sind wir wieder bei der Subjektivität. Ne? Wenn du halt ein totales Faible dafür hast und da, oder dich das emotional total bekommt, was ja fein ist, dann findest du das natürlich total geil.
Aber dann sind wir wieder
an diesem, vielleicht ist das,
Also, dann meine Frage, sind wir dann wieder an diesem Scheideweg, Scheidepunkt? Scheideweg ist ein Spielplatz bei uns in der Nähe, deswegen.
Aber ich glaube, das sagt
Scheideweg, sagt man, glaube ich, aber auch.
Ja? Ich nicht schon wieder sagen. Deutsch. Nicht schon wieder Deutsch. Nicht schon wieder Deutsch unterricht, bitte.
Aber sind wir da wieder an dem Punkt, wo wir sagen, okay, wir gestehen alle dem Künstler, dem Regisseur, dem Drehbuchautor seine Absicht zu. Aber naja, er hat sich dann halt ein bisschen zu sehr für eben dieses Durchdringen, für sein Ding, für seine Kunst eingesetzt, zu sehr auf seine Kunst vertraut.
Naja, oder vielleicht einfach sagen, ist, wenn er seine Vision so hart durchdrückt, vorbei an Sehgewohnheiten und was auch immer, was ja fein ist, dann ist das super für ihn. Er muss aber natürlich in Kauf nehmen, dass da andere nicht mitgehen. Aber ich glaube, die Regisseure, die das so machen, denen ist es auch völlig egal, ob das Publikum da mitgeht. Und das ist dann wieder was, wo ich wirklich Respekt habe. So sehr mich auch dann irgendwie ein Malick in der wiederholten Ausübung seines Immergleichen in den letzten Jahren dann anödet oder halt eben auch nicht anödet, so sehr habe ich Respekt davor, dass ich einfach sehe, das ist halt offenbar sein Ding. Und ist doch cool, dass der für sein Ding so viel Geld kriegt und so viele Leute zu ihm strömen und in seinen Film mitmachen wollen. Das hat dann auch wieder so einen gewissen Reiz. Auch wenn ich dann halt sage, ja gut, aber ich würde es mir halt nicht nochmal angucken.
Ja, so wie ich bei Michael Bay.
Ja, ja, genau. Exakt, ja, absolut.
Da hatten wir vorhin auch ganz kurz drüber gesprochen, weil genau über diesen Punkt, das war wegen der Reffen-Serie auf Amazon, habe ich auch gesagt, so ich wollte wirklich gerne, dass sie mir gefällt. Und mir hat das alles auch vom Stil her gefallen. Aber ich habe sie einfach nicht durchgehalten. Mhm. Obwohl ich langsames Pacing und die Bilder fand ich alles ganz toll. Aber irgendwann habe ich gedacht, nee, ich kann nicht mehr. Aber es einfach durchzuziehen, verlangt mir schon wieder Respekt ab. So dieses, okay, gut, es ist nicht meins. Es finden Leute toll. Aber ich finde das einfach, dann kann ich das auch anerkennen. Er zieht's durch. Aber ich muss es halt nicht mögen.
Wie hieß denn die nochmal?
Aber das ist ja eigentlich ein total konkreter Punkt, was ja oft ich mich oft zum Beispiel auch gerade im Internet dann gerne mal missverstanden fühle. Man kann ja natürlich Respekt haben, man kann auch bestimmte Dinge sehen und anerkennen, das heißt aber nicht, dass er mir selber gefallen muss.
Ja.
Und dass es auch völlig in Ordnung ist und dass man deswegen nicht die Arbeit von jemandem irgendwie nicht schätzt oder abwertet, sondern es gibt einfach Punkte, bei denen sagt man, das ist handwerklich toll oder du ziehst dein Ding durch. Es ist gerade nicht meins. So, mein Gott, ey, du kannst den besten Rote-Bete-Salat der Welt machen. Ich werde die Scheiße finden, weil ich Rote-Bete nicht mag.
Ja, einfach, ganz genau.
Einfach nur so als relativ simples Beispiel. So, ja, da kannst du machen, was du willst. Ich
mag
es nicht.
Du musst aber die Rote-Bete kosten, zumindest.
Genau.
Ja, natürlich. Werde ich immer tun. Ich werde jedes Mal mit sehr viel Wein oder was auch immer schnell runterspülen. Aber es ist einfach, ist jetzt ein total plumpes Beispiel. Aber ja, aber am Ende trifft es das. Du kannst den besten Salat da machen. Und alle, die Rote Beete lieben, schmeißen sich auf den Boden und sagen, Gott, dafür würde ich sterben. Und ich denke halt, nee, ist halt Rote Beete. Und das heißt aber nicht, dass man halt was abschätzt. Und ich glaube, das ist genau das, was bei solchen Filmen dann einfach mal der Fall ist. Und das ist auch okay. Man muss nicht alles mögen, was irgendwie alle feiern. Geht gar nicht. Wäre auch furchtbar.
Ja. Gutes Stichwort. Wir müssen einmal kurz Werbung machen und melden uns gleich zurück. Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem langweiligen Spezial über langweilige, aber trotzdem gute Filme. Und ja, kurz nochmal zur Erklärung, was Philin eben nochmal erzählt hatte. Die Serie, die sie angesprochen hatte, das war Too Old to Die Young. Die habe ich jetzt Antje nochmal auf den Zettel gesetzt, denn Antje scheint interessiert.
Ja, aber wenn wir gerade bei Reffen sind, können wir mit ihm weitermachen. Wir haben von ihm
Valhalla
auch einen
Rising,
Film.
Ne?
Richtig, genau.
Das wundert mich, dass es ausgerechnet Valhalla Rising ist. Ich finde, ich habe sehr oft auch zu Drive gehört, dass der so langweilig ist.
What? Okay, wow.
Ja, echt. Also ich habe zwar gerade gesagt, dass man über Geschmäcker streiten kann, aber bei Drive ist das natürlich völlig ausgeschlossen. Den muss jeder Teufel.
Das kann nicht sein.
Krass. Aber man muss natürlich schon sagen, da kommt ein Nicholas Winding Refn mit so Filmen wie Pusher daher, die damals halt wirklich alles, sag ich mal, verblüfft haben, so, weil niemand glauben konnte, wie dicht dran das eigentlich ist, so, und das, ob der wirklich in der Unterwelt gefilmt hat und was da alles für Gerüchte irgendwie umherschwirrten. Und dann hat der aber, dann macht er einen Film, der komplett sang- und klanglos untergeht und halt ihn auch in den Ruin treibt, weshalb er Pusher 2 machen muss und Pusher 3 und legt dann halt nochmal zu. Ja, und dann kommt er noch mit Bleeder und mit halt wirklich eher so dokumentarisch anmutenden Filmen. So. Und plötzlich präsentiert er sowas wie Valhalla Rising und Bronson. Und du denkst dir halt, was ist mit dem Mann geworden, der vorher so rau und so ungeschön und so rough war, ja, wo ist das hin? Okay, bei Valhalla Rising siehst du es, ne, also...
Ich wollte gerade sagen, Bronson würde mir jetzt aber auch, also auch ich finde, da bleibt er auch bei seinem Roughen und...
Also ja, okay, es gibt eine gewisse Härte und keine Ahnung, und auch unangenehme Bilder, sage ich auch, aber es war schon deutlich kunstvoller und deutlich stilisierter und deutlich präziser auch noch, ne, wo halt vorher die Handkamera richtig exzessiv genutzt wurde oder auch deutlich zum Einsatz kam. Das waren ja jetzt hier bei Bronson diese stillstehenden, langsam laufenden, kunstvoll ausgeschmückten Bilder, die aber auch dann bei Valhalla Rising aufgetreten sind. Nur dann halt in der Natur. Während Mads Mikkelsen irgendwelche Bäuche umgräbt mit seinen Händen. So, ne? Oder beziehungsweise die Innereien von irgendwelchen Bäuchen. Habt ihr den alle gesehen?
Ich hab nicht gesehen. Es ist super lange her. Also ich habe den überhaupt nicht mehr präsent. Ich weiß, dass ich den mal im Zuge so einer, ich hätte fast Retrospektive gesagt, aber mich so ein bisschen vorbereitet auf Refns Werk. Und irgendwie ist von dem nicht so viel hängen geblieben tatsächlich. Ganz anders als Bronson zum Beispiel. Ich habe die damals beide am selben Tag geguckt. Und
Das ist natürlich auch ein krasser Bruch. Weil Bronson hat halt diesen Vorteil, du hast einen Tom Hardy, der sehr... der ausladend ist, der sehr energiegeladen ist, der halt diese ganze Szenerie auch jedes Mal wieder für sich einnimmt. Ne?
Also mit seinem Wahnsinn.
Und ja, der hat ja einfach eine Präsenz hoch 10 in diesem Film. Da ist halt der Einäugige aus Valhalla Rising, um den es geht, der halt einfach durch, wie soll man sagen, der halt so eine Odyssee durchs Wikingerreich irgendwie macht und aufbricht in ein neues Land. Das ist halt natürlich dann eine schwierigere Figur. Der sagt im ganzen Film kein Wort.
Und wollte ich gerade sagen, es ist ja auch nicht so dramaturgisch. Also Bronson hat ja doch eine ganz klassische Handlung einfach mit Einleitung, Höhepunkt und dann fadet der so aus. Aber das habe ich da nicht so wahrgenommen. Das ist ja schon eher, das geht schon eher dann wirklich in Richtung, über wen haben wir eben gesprochen? The Revenant.
Würde ich sagen. Archaische Urgewalt. Aber ich kann ihn empfehlen. Ich fand den geil. Ich bin da der Sucker, muss ich sagen. Das ist aber dann auch wie bei 2001 oder eben wie bei There Will Be Blood. Ja, ich mag diese Stimmung, die da erzeugt wird. Eben durch, vor allem halt dann auch die Musik plus diese präzisen Bilder plus eben diese, die ewig mit sich selbst und der Umwelt strugglenden und kämpfenden Figuren. Ja, ich finde halt einfach, für mich ist es absolut unverständlich, wie man There Will Be Blood langweilig finden kann.
Das geht mir aber mit zwei anderen auf der Liste genauso. Ich denke so, was ist los mit euch? Was ist daran langweilig?
Ja.
Also, aber erzähl du erstmal weiter zu
There Will Be Blood. Weil ich mag halt Mads Mikkelsen, ich mag Danny Day-Lewis, ja, weil das sind halt Leute, die halt wirklich sich so eine Figur reinfressen irgendwie. Und ja, auch Leo bei Revenant, ne? Ich will nicht sagen, dass Leo irgendwie ein Problem ist. Leo hätte meiner Ansicht nach diesen Film auch vollkommen getragen, wenn er halt nicht so zerdehnt worden wäre. Und diese Zerdehnung ist halt immer so das Problem. Aber bei There Will Be Blood und auch bei Valhalla Rising meiner Ansicht nach ist diese Zerdehnung noch stärker Methode, noch irgendwie auf eine andere Art und Weise Methode, wenn ihr versteht, was ich meine. Also da spricht mich die Verzahnung von beidem, also von der Präsentation und aber auch von dieser absichtlichen Ruhe und weiß ich nicht, Stimmung, die auch erzeugt wird, die spricht mich da halt einfach deutlich mehr an. Aber zum
Thema, dass man, also du warst jetzt beim bei irgendwie mit der Natur, wenn ich auf der Liste Her sehe oder Manchester by the Sea, wo ich denke so, was ist da? Also gerade Her, wo ich denke, was ist an Her langweilig? Den kann ich 100 Mal sehen und finde ihn toll, weil er einfach so ein wahnsinniges, also ich finde den so wahnsinnig schön, auf eine so abstrakte Art einen Film über Liebe zu machen, die eigentlich für niemanden nachvollziehbar ist. Weil die völlige Irrationalität von Liebe in einen Film zu packen, der so wunderschön ist und so gefühlvoll ist, bin ich immer wieder fasziniert, weil es gibt natürlich keinen Sinn, dass er mit seiner quasi Alexa irgendwie eine Love Story anfängt, aber einfach diese diese Liebeserklärung an die Irrationalität von Liebe, an ein Gefühl, was einfach da ist und in dir wächst. Boah, ich liebe diesen Film. Und kann Spike Jonze bitte jetzt endlich mal wieder einen Film machen? Das ist 8 Jahre her. Der hat nichts mehr danach gemacht.
Ich hatte es aber bei den beiden Filmen tatsächlich auch auf der Liste. Als ich die gelesen habe, also gerade bei Her, dachte ich so, hä, okay, der hat für mich so gar nicht dieses Langweilige. Und bei Manchester by the Sea dachte ich mir das auch, das weiß ich nicht. Oh nein, findest du den ganz langweilig?
Also bei Her bin ich hier bei den Leuten auf der Liste.
Ich finde Her sowas von gar nicht langweilig.
Das ist witzig. Ich bin nämlich da bei Her in einem komplett anderen Team. Ich fand den nicht langweilig, aber mich hat er bis heute leider nicht erreicht.
Ja,
das ist auch so ein Film. Ich fand
den.
Das ist echt so ein Film, wo ich mir das leider auch selber nicht erklären kann, warum da partout der Funke nicht überspringt. Das lag bei Her, ja. Aber das
weil
liegt
ihr keine
nicht daran,
Liebe in euch habt.
Ja, wahrscheinlich wird es das sein. Da gehe ich auch stark von aus. Aber ich fand den nicht langweilig. Das ist also überhaupt nicht der Kritikpunkt. Ich finde den auch überhaupt nicht schlecht. Ich weiß nur einfach nicht, warum er mich emotional nicht kriegt. Das passt eigentlich auch gar nicht, weil eigentlich von der Konstellation, von den Darstellern, von den Bildern, das müsste mich total ansprechen, tut's aber tatsächlich leider nicht. Und Manchester by the Sea verstehe ich auch nicht, wie man den...
Also Manchester by the Sea ist einer dieser Filme, die ich jetzt sowieso nicht mehr objektiv beurteilen kann, weil er mich als Elternteil einfach viel zu sehr erreicht und anspricht. Also weil das einfach Sachen sind, die ich nicht mehr so ablegen kann. Ja. Das ist, natürlich, wenn man keine Kinder hat oder wenn einem das irgendwie vollkommen egal ist, wenn man Abneigung gegen Casey Affleck hat oder sonst irgendwas oder wenn einem der Film auch schlichtweg zu trist ist, das muss man ja mal sagen.
Ja, stimmt.
Der ist halt einfach sehr trist. Der offenbart seine kleinen Humorspitzen nicht unbedingt sofort oder so. Ja, also da kann ich schon verstehen, dass man von diesem Film nicht unbedingt überzeugt ist. So. Aber der hat mich auch mitgenommen, mitgerissen und gefesselt. So. Das allein, weil ich die auch jeweils, ja, die Leistung von Casey Affleck und von Frau, Michelle Williams,
ja.
oder?
Ja, es ist Michelle Williams.
Michelle Williams, genau. Die beiden Damen verwechsel ich gerne mal. Das hat mich einfach gefesselt. Das fand ich super spannend, wie die das gespielt haben, weil ich halt auch die ganze Zeit wissen wollte, was ist da los? Also worum geht's da in diesem Film?
Deswegen kam da ja gar keine Langeweile auf.
Bei Her würde ich nur einmal kurz ergänzen. Da habe ich so zwei Probleme, die mir das ein bisschen erschwert haben und weswegen ich diesen Film auch schon ein bisschen langweilig finde, weil es ist zum einen dieses von Joaquin Phoenix, also diese ganze, er mit der KI redet.
Ja. Ja, gut.
Fand ich, das ist nicht so. Das ist so einlullend.
Ja.
Und was mich aber auch wirklich irritiert hat, ist so ein bisschen, und das fand ich schade, weil Jonze das auch in diesem Film dann öfter mal, also fast eigentlich wiederholt ständig, ist so ein bisschen das Frauenbild in Her. Weil jede Frau in dem Leben des Protagonisten wird eigentlich nicht so gut dargestellt. Die sind alle irgendwie, ich will nicht sagen scheiße, aber sie kommen alle schlechter weg.
Aber ich habe das tatsächlich immer auch als Methode durchaus empfunden, weil deshalb verliebt er sich ja in eine KI.
Ja, aber er erkennt dann nicht, dass er vielleicht dran schuld ist.
Ja gut, das ist nochmal eine andere Frage.
Aber krass, das ist nämlich eigentlich der Punkt, auch weil du sagst, dass er so komisch redet und so weiter und so fort. Er ist der maximale Weirdo und für mich ist es auch total klar, dass er das Problem ist. Und genau deswegen, deswegen finde ich es trotzdem spannend, auf dieser, das, was ich eben meinte, mit dieser Irrationalität von Liebe. Aber natürlich ist er das Problem. Er ist ein totaler seltsamer Typ, der irgendwie, der es nicht hinkriegt, irgendwie auch Kompromisse einzugehen und der sich irgendwie, also der deswegen für mich die Perspektive auf die Frauen ist natürlich seine Perspektive. Mhm. Und wo ich manchmal einfach denke, was ist eigentlich kaputt mit dir? Was ist eigentlich los mit dir? Und gleichzeitig finde ich es aber dann trotzdem so schön, dass er für sich dann doch irgendwie das Glück findet.
Findet
auf seltsame
er?
Art,
ja,
aber
ja. Findet er es so?
Ja, naja, das Glück heißt ja erstmal nicht, dass es ein Happy End sein muss, sondern er ist aber ja doch im Film zwischenzeitlich glücklicher, als er vorher war. Weil er eben dieses Gefühl hat, dass das nachher nach hinten losgeht, okay, aber er findet schon dieses Gefühl von Liebe und Glück. Es hält nicht lang, aber er hat es gefunden.
Ja, aber zum Beispiel die Weirdo-Nummer, die habe ich jetzt auch schon nach 10 Minuten gerafft. So, also für mich war der Typ von Anfang an suspekt. Ja, ich sollte ihn ja lieb gewinnen. Und das fand ich, konnte ich nicht.
Aber sollte man das wirklich?
Wollte ich gerade sagen.
Naja, komm, man soll schon ein bisschen mit ihm mitgehen.
Weil vielleicht ist das mit der Grund, weshalb ich mit dem nicht connecten konnte, mit dem Film, weil ich nämlich auch mit ihm nicht mitgegangen bin. Ja. Aber ich frage mich halt so ein bisschen, ich habe das halt als Methode von Johnsy erlebt, dass er das halt gar nicht unbedingt will, dass wir mit ihm mitfiebern. Aber vielleicht war das auch mit so einem Grund, weshalb ich emotional nicht connected habe.
Aber Moment, wir reden schon von, oder?
Von Phoenix.
Ja, genau. Ja. Eternal Sunshine und Spotless Mind ist auch von ihm, oder? Oder war das?
Nee, das ist von Michel Gondry.
Das war Gondry? Ah, oh, verdammt. Ja, die beiden Jungs sind halt einfach sehr gute Filmemacher, was soll man sagen. Und, die
und ich
so
habe heute gelernt, dass es Johnsy heißt.
Johnsy?
Sag ich mir jetzt auch.
Okay. Ja.
Ihr habt ja gesagt, also ich habe immer Spike Jones gedacht oder Johns, wie auch immer. Aber deswegen gut zu wissen.
Aber wo wir doch jetzt schon bei Androiden und KIs und ja, Liebesbeziehungen zwischen Mensch und Maschine sind, können wir doch direkt mit zwei sehr populären Vertretern auf dieser, ja, ist zwar gut, aber auch scheiße langweilig Liste, weitermachen.
Aber Daniel, dafür kriegst du erstmal einen Überleitungsteil frei.
Ja, denn sowohl Blade Runner von Ridley Scott als auch Blade Runner 2049 von Denis Villeneuve wurden wirklich vehement vertreten auf dieser Liste, beziehungsweise es waren wirklich sehr häufige oder häufig genannte Kandidaten. Und ich verstehe es sogar echt beim ersten. Ich verstehe es beim ersten. Der erste, irgendwie gucke ich mir den auch immer an. Und ich weiß, worum es geht. Ich weiß, was Phase ist. Ich weiß, was Gott aussagen will. Ich weiß, worauf es hinausläuft. Ich kenne den Monolog auswendig so. Und also am Ende auf dem Dach, ja, im Regen. Und trotzdem irgendwie dazwischen fehlen mir immer wieder komplette Bruchstücke aus diesem Film, weil ich nicht mehr, und wo ich nicht sagen kann, was passiert da eigentlich? Ich weiß noch, Daryl Hannah hüpft irgendwann mal flickflackmäßig durch den Flur und wird dann halt abgeschossen. So. Ja. Spoiler, tut mir leid, aber der Film ist von 1982. Ihr werdet es hoffentlich verkraften. Ja. Aber ja, so, da fehlen mir immer wieder Bruchstücke. Und ich gucke mir trotzdem jedes Mal wieder aufs Neue, und das finde ich das Geile an, ich gucke mir trotzdem jedes Mal wieder aufs Neue an und denke mir, geil! Ja. Das habe ich ja gar nicht mehr in Erinnerung. Ja. Aber ich kann es verstehen. Irgendwo in diesem Dunst aus Regen, Menschmaschinen, Philosophie und einem trantütigen Harrison Ford verliert man schon so ein bisschen die Spannung. Oder?
Aber es ist faszinierend, dass du es beim ersten, ich kann es trotz alledem, ich weiß, dass der von sehr vielen und auch von euch so maximal abgefeiert wird. Ich fand ihn auch sehr gut, aber ich bin zum Beispiel bei Meisterwerk bei 2049 auch nicht mitgegangen, weil er mich aus ähnlichen Gründen, wie du sie gerade zu Teil 1 genannt hast, bei Teil 2 immer wieder verloren hast. Und ich habe ihn jetzt irgendwie dreimal gesehen und bin immer wieder von den Bildern, von der ganzen Komposition, von allem irgendwie fasziniert. Aber zwischendurch denke ich mir immer wieder nur, ja, es ist halt dieser Gesichtsausdruck, den wir von Ryan Gosling auch irgendwie kennen. Und das ist irgendwann, denke ich auch so, ja, da verliert er mich auch so ein bisschen. Also eigentlich das, was du gerade zu 1 sagst, ist bei mir oft auch bei 2, was natürlich trotzdem ein super Film ist, aber da, ich kann es nachvollziehen, dass man den langweilig findet.
Ich verstehe es auch bei beiden, aber ich muss dann tatsächlich wiederum sagen, dass der zweite wirklich genügend Anreize immer wieder bietet, um ihn mehrmals zu gucken. Beim ersten, irgendwie, da fehlt das für mich so ein bisschen. Da ist auch wieder der Respekt dafür da und erst recht in Konstrukt 1 und 2 der Respekt, wie man es geschafft hat, so viele Jahre später das wieder aufzugreifen, aber trotzdem von in die Moderne zu packen und so weiter. Also ich finde die ganze zweiteilige Reihe, die finde ich, im Gesamten ist die halt so ansprechend. Aber der zweite Teil, wie gesagt, der hat einfach mehr. Ich wüsste jetzt genau, wann ich den einlegen muss bei mir zu Hause, wenn ich bestimmte Sachen einfach sehen will, wenn ich auf eine bestimmte Atmosphäre zum Beispiel Bock habe. Oder die Musik beispielsweise. Oder ich muss zugeben, die Bildgewalten wirken zu Hause leider nicht so geil wie im Kino. Aber da ist
eine Leinwand kaum da schon rüber.
Ja, Daniel, aber nicht jeder hier in diesem Rund hat eine Leinwand.
Entschuldigung. aber ich habe die Leinwand, also das ist für mich ein Grund, die Leinwand runterzufahren.
Ja, ja, eben. Stimmt, ja. Hätte ich eine, würde ich das auch machen. Ja. Aber wie gesagt, das finde ich ja so, und da, glaube ich, trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen, was langweilige Filme angeht. Die Filme, wo wir zwar sagen, ja, die haben ihre Längen, aber ich gucke sie mir trotzdem an. Mhm. So schlimm kann die Langeweile da nicht sein, wenn wir sagen, wir gucken sie uns trotzdem nochmal an.
Also, das ist halt auch so das Thema. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich bin früher immer schon mit einer bestimmten Erwartungshaltung an Filme rangegangen, von denen ich wusste, oh, die gehen jetzt 3 Stunden.
Genau, ja.
Also
ja.
Sowas wie JFK, sowas wie Der mit dem Wolf tanzt. Kurioserweise ist es Kevin Costner oder Filme wie Kevin Costner. Aber ja, aber früher gab es ja dann doch Amadeus zum Beispiel oder dann auch, ne, Vom Winde verweht, Dr. Zhivago, Jenseits von Eden, Ben Hur auch bestes Beispiel. Es war einmal in Amerika, da wusstest du, ey, Alter, die sind alle richtig lang. Mhm. Aber dann war für mich die Grundeinstellung diese, ja, okay, wenn die so lang sind, dann werden die mir bestimmt auch irgendwas erzählen und bieten wollen, so. Und dann war ich darauf gespannt, was sie mir bieten.
Ja.
Heaven's Gate und so weiter, ne, diese ganzen großen Mammutschinken, so.
Ist übrigens lustig, dass du Amadeus gerade genannt hast, denn da ging es mir wie dir bei Lost in Translation. Den hab ich irgendwann mit 11 oder so geguckt. Und hab überhaupt nicht gerafft, was das alles soll. Und dann habe ich den irgendwann vor ein paar Jahren nochmal geguckt. Und dann war es wahrscheinlich genauso wie bei dir und Lost in Translation. Plötzlich hat sich da irgendwie das aufgetan, worum es in dem Film geht. Und ich habe das nicht mehr so über mich hinwegrauschen lassen. Aber wenn du irgendwie Amadeus guckst mit, weiß ich nicht, 10 oder 11, aber was sollst auch, du damit anfangen?
Ja, aber so? Auch damals, wie gesagt, da dachte ich immer so, okay, der hat Oscars gekriegt und Gandhi, auch so ein Ding, ne? Mhm. Auch der Oscar-Gewinner, bla bla. Ich guck mir Gandhi an und denk mir so, guckst so du auf die Zeit, was, 4 Stunden oder 3 Stunden? So, oh, was soll ich denn jetzt die ganze Zeit mit diesem Film, über diesen Mann gucken, so, ja? Aber dann guckst es und als kleiner Junge habe ich das wirklich einfach fasziniert aufgesogen, so. Mhm. Ich fand das wahrscheinlich auch nicht alles immer cool oder Quo Vadis zum Beispiel, auch so ein Film. Da habe ich immer mitbekommen, ja, der ist so anerkannt und der wird immer als großer Klassiker gefeiert. Den habe ich mir angeguckt, woran ich mich erinnern kann, ist Peter Ustinov, der irgendwie da in so auf seiner Harfe trällert und that's it. Ich weiß kaum noch was, außer dass am Ende Rom brennt. Aber ja, trotzdem war da immer so ein gewisser faszinierter Respekt. Mhm. So, dass man irgendwie alles akzeptiert hat, was die Leute einem da präsentiert haben und gar nicht hinterfragt haben, ob das jetzt erzählerisch notwendig ist, ja, oder ein Umweg oder eine Exposition, die man braucht oder sonst irgendwas. Nee, das wurde einfach nur aufgesogen, so. Bei Blade Runner 2049 hatte ich das auch. Ja, also da würde ich, da so ab der ersten Einstellung, wenn er da über diese Felder fliegt, wo ich dachte, wow, und dann kommst du auf die Stadt, wo du erkennst erstmal, dass das keine Straßen sind, sondern dass das Hochhäuser sind, die halt solche tiefen Schluchten bilden, so, ja. Das fand ich so faszinierend, dass ich gedacht habe, okay, Villeneuve, jetzt hast du mich, jetzt bleib ich bei dir. So, ich will das jetzt alles, gib mir alles, lass es durch mich hindurchfließen. Und ich glaube, das ist eine Schwierigkeit, die man heutzutage, mit der man sich sehr viel auseinandersetzen muss, weil wir halt einfach auch ein größeres Angebot an Filmen und Streaming-Anbietern und Möglichkeiten haben, Filme zu sehen. Und ich glaube, da scheitert halt dann ein Villeneuve mit seinem Blockbuster-Ansatz.
Aber es ist lustig, dass du das sagst, weil diese Art, dieses, wahrscheinlich wird das schon alles irgendwie seine Richtigkeit haben und ich will da eigentlich gar nicht so viel Negatives zu sagen. Das ist genau das, was ich immer bei Paul Thomas Anderson denke. Es ist völlig egal, was der macht und ich habe mich auch fast zu Tode gelangweilt bei Am seidenen Faden und ich hatte so Bock danach aber zu lesen, was er eigentlich sagen wollte. Genauso wie The Master habe ich ja auch beispielsweise genannt. Und das sind so Sachen, eigentlich, also ich gucke mir das an und selbst wenn ich es langweilig finde, ich denke mir, aber da hat sich bestimmt was dabei gedacht. Ja. Das kann nicht schlecht sein, weil so ein Standing hat der Regisseur, ja, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben auch Inherent Vice noch dabei. Haben wir auch dabei.
Ne? Ach, stimmt.
Und da ist es genau das Gleiche. Und da denke ich auch, ich fand das jetzt nicht so spannend, aber hey, also das ist bestimmt super, was er da macht. So, und,
ja, gut, bei Inherent Vice, ja, da muss ich halt einfach sagen, da kannte ich die Vorlage, ja. Da kenne ich das Buch, ich habe den Roman, den liebe ich, den finde ich super. Und ich finde es wirklich. Und da kann ich jetzt einfach nur als derjenige reden, der halt das Buch kennt und weiß, dass das Buch genauso undurchsichtig und genauso, weiß ich nicht, verwirrend und hirnverknotend ist, wie eben der Film. Du sitzt am Ende des Buches da und weißt nicht wirklich, was du gelesen hast. Und ich meine, du hast ja die Möglichkeit, jede Zeile nochmal zu lesen, so. Aber du weißt am Ende nicht wirklich, was das für eine Geschichte war, die er dir eigentlich erzählt hat. Und ich finde es wirklich grandios. Und hier sind wir wieder bei dem Knackpunkt. Wenn dir jemand etwas vermitteln will, zum Beispiel, es ist ultra brutal langweilig oder es ist eine quälend lange Wartezeit oder es ist halt einfach so verwirrend, dass die Hauptfigur nicht mal weiß, was sie da gerade irgendwie gemacht hat. Oder dass du halt als Zuschauer diesen Zustand fühlen sollst, ja, macht es Paul Thomas Anderson richtig, indem er halt den Zuschauer halt wirklich genauso am Ende ratlos zurücklässt? Mhm. Oder ist es dann vielleicht einfach verkehrt, weil der Zuschauer keine Ahnung hat, was er da eigentlich gerade gesehen hat?
Ich denke immer, wenn es so sein soll, dann kann man das wieder als, okay, es soll so sein.
Das
ist wie bei Lynch-Filmen irgendwie. So finde ich immer so, das ist dann so, ja, weiß ich nicht. Oder auch bei Gaspar Noé manchmal, dann hockst du so da und denkst so, hä? Was? Ja, gut, aber er wird sich schon was gedacht haben und dann lese ich mir das durch und denke, okay, da waren Leute klüger als ich.
Ja, genau.
Und
ja,
das genau. Ist schön, dass das mir nochmal jemand erklärt. Und ach so, jetzt finde ich das ganz, ganz gut. Also ich mag das eigentlich, wenn Filme bis zu einem gewissen Grad verschwurbelt sind vielleicht auch. Und also, dann kommt der Abspann und du hockst so da und denkst so, hä?
das finde ich gar nicht schlecht.
Solange ich es danach dann irgendwie verstehen kann. Ich finde es problematisch, wenn es einfach dann schlecht gemacht ist und nichts hinten dran steht quasi und ich ihn einfach so nicht verstehe.
Aber das, was du gerade beschreibst, und aber eigentlich auch, Antje, wenn du sagst, was wollte der eigentlich damit mit der seidenen Faden? Das ist für mich dann auch, das siehst du, wenn jemand schon so eine Reihe an Werken nun mal auch veröffentlicht hat, die sehr hoch im Kurs sind, oder wo man weiß, die sind schon toll, da verzeiht man das dann auch eher. Und ich habe auch eher das Gefühl, dass dann auch, was Kritiker oder so betrifft, dass man nämlich genau dann sagt, so, naja, der darf jetzt so einen Film machen, weil das ist seine Vision. Und als Debütfilm, wer der seine Faden hatte, keine Sau sich für den interessiert. Oder für mich auch bei, ich weiß, dass der ganz viele, weil der auch noch auf der Liste steht, Once Upon a Time in Hollywood.
Da musste ich auch gerade dran denken. Genau, bei dem musste ich auch gerade dran denken.
Aber ein Debütfilm würden die Leute sagen, nee, du hast jetzt irgendwie dich zerfranst. Und bei jemandem, der schon irgendwie so ein Oeuvre da hat und der was präsentiert, da heißt es dann, na, da zitiert er dies, da zitiert er das. Also da ist man, glaube ich, viel gnädiger und sieht mehr, weil man es irgendwie in das Gesamtwerk einordnet. Wobei man ja dann schon sagen kann, der Film sollte ja auch als solches für sich funktionieren.
Ja, da
das finde ich auf jeden Fall immer ganz spannend.
Da wären wir doch bei den beiden, sag ich mal, Streitpunkten. Sie wurden beide hier genannt für, ich sag mal, einen Teil von euch wahrscheinlich sehr zu Recht, The Irishman und aber auch Once Upon a Time in Hollywood. Ja, in dem ich auch saß beim ersten Mal und mich dann wirklich zwischendurch gefragt habe, wo will der jetzt hier eigentlich hin? Ja, was hat Tarantino vor? Und dann kommt die Szene auf der Farm und ich merke plötzlich, wie ich Angst um Brad Pitt habe und denk mir, ja, okay, fuck, du Arsch. Hast es halt wieder geschafft. So, ja. Aber ich kann bei beiden Filmen, kann ich durchaus nachvollziehen, dass Leute sich davon eher angeödet fühlen und dann aber auch halt eben sehe ich, warum viele Leute diese Filme dann doch positiv bewerten, eben weil sie das, was Dominik macht, eben gesagt hat, machen, weil sie halt eben den Respekt, die Erfahrung, das bisherige Schaffen dieses Mannes mit einbeziehen. Hm. Bringt es was einem 16-Jährigen, der zum ersten Mal irgendwie in einen Tarantino-Film geht mit Once Upon a Time in Hollywood oder The Irishman sich auf Netflix anguckt?
Nee, auf keinen Fall, weil dann sind wir nämlich genauso ätzend, wie ich einige Kritiker kenne, die, wenn wir irgendwie einen Film gucken, nicht toll finden und man mir erzählt, aber 1972, da gab es ja auch schon einen Film, der hat eine ähnliche Geschichte erzählt, wo ich denke, ja, halt die Fresse, ich finde den aber gerade gut oder eben nicht gut aus den und den Gründen. Also genau auf so ein Podest sich zu stellen und zu sagen, ja, nee, du kannst es gar nicht beurteilen, weil du hast ja die anderen 10 Filme nicht schon dreimal geguckt und noch nicht eine Arbeit drüber geschrieben, deswegen gilt deine Meinung nicht. Das finde ich furchtbar. Und ich glaube, auch für den Otto Normal-Zuschauer kann man das und muss man das nicht erwarten, wo wir genau wieder bei der Diskussion sind. Naja, es ist, der Film muss ja auch gar nicht jedem gefallen, wenn der Regisseur irgendwie so sein Ding durchzieht. Und gleichzeitig finde ich trotzdem auch immer wieder, wenn man einen einzelnen Film bringt, soll er nicht nur funktionieren, weil man vorher 10 andere Filme gemacht hat und die in diesen in Kontext bringt. Also ich bin da immer so ein bisschen dazwischen, dass ich das nachvollziehen kann, dass man es tut, also dass man es in den Kontext bringt. Und gleichzeitig denke ich aber auch, ich will, wenn ich einen Film schaue und ins Kino gehe, nicht irgendwie an 30 Jahre Filmgeschichte des Regisseurs denken müssen, um jetzt einen geilen Abend zu haben.
Auf der anderen Seite guckst du dir auch bestimmte Werke nur aufgrund des Regisseurs an.
Ja, absolut, jawohl, natürlich, total.
Ja, und dann zählt schon wieder nicht. Ich meine,
es ist schwierig.
Es ist schwierig. Es ist komplex. The Irishman. Ja. Aber fandest du auch furchtbar?
Ey, nee, also es war mir fast ein bisschen unangenehm, dass ich den so furchtbar fand, weil natürlich um mich herum alles, oh, der Irishman, und ich saß so da und ich dachte so, okay, und den schaust du jetzt. Und dann war eine Stunde rum und ich dachte so, oh, der geht ja noch ganz schön lang. Und dann waren anderthalb Stunden.
Ich bin nicht heute schon wieder.
Oh nein, bin ich zwischendurch eine Viertelstunde eingeschlafen und ich habe ehrlich gesagt nicht mal zurückgespult, sondern ich habe einfach weitergeguckt, weil ich gedacht habe, ja gut, was ist jetzt schon passiert in den letzten 15 Minuten? Und es tut mir leid, keine Ahnung, vielleicht bin ich ein Banause. Ich fand den furchtbar langweilig. Tut mir leid.
Aber Feline, genau das ist der Punkt. Ich habe ihn auch gesehen, wusste, ja, ich weiß, der wurde jetzt da abgefeiert, der geht da als Ding, das ist der Metascore und ich weiß auch schon, wer den wieder irgendwie abfeiert. Ich habe dreimal Anläufe gebraucht, den durchzugucken. Also ich hab den nicht mal in einem Stück geguckt, weil ich immer irgendwann dachte so, pff.
Aber ja,
nö.
Aber jetzt haben wir natürlich das Problem, dass dieser Film, ich weiß nicht, du warst damals mit, ne?
Ich habe ihn nicht im Kino geschaut.
Ich war
wir haben den halt im Kino gesehen. Das ist jetzt natürlich die Sache. Wir hatten halt die Möglichkeit, aufgrund des Berufes den Kino zu sehen. Und ja, er ist schon eine Herausforderung mit seiner Laufzeit. Auch für, sag ich mal, gestandene Scorsese-Fans. Und wirklich Verehrer von diesen ganzen Mafia-Filmen. Ich bin ja ein riesengroßer Fan von. Aber es ist sportlich. Ja? Mhm. Und auch hier war ich so eine Zeit lang ein bisschen irritiert, um wen sich dieser Film jetzt eigentlich dreht. Ja, ob es jetzt dann, weil plötzlich war Jimmy Hoffa halt so präsent und irgendwie hat man dann halt auch Robert De Niro ziemlich aus den Augen verloren. Und ja, aber dann plötzlich kommt dieses Gespräch im Auto über diesen Fisch und ich war so derartig wieder drin. Fand ich das alles wieder so geil und hab dann am Ende aber auch verstanden, was Scorsese da vorhatte, beziehungsweise was seine Absicht war. Ob diese Absicht wirklich so lang sein muss, wie sie ist, stelle ich auch zur Debatte. Ja, also ich sage, wenn der Film eine halbe Stunde kürzer gewesen wäre, wäre es jetzt nicht schlimm gewesen. Ja, aber
ja, oder eine Stunde oder anderthalb.
Ja, siehste, und das sage ich wiederum nicht. Ja, bei keine Ahnung, bei 3,5 Stunden, ne, okay, point taken, nehme ich, akzeptiere ich, aber ich finde schon, so die 3 Stunden für so eine Geschichte, die darf man sich rausnehmen. Ich habe auch zum Beispiel bei anderen Filmen nicht verstanden, warum sie es nicht machen. Ja, wie zum Beispiel Justice League oder sonst irgendwas, warum die nicht gesagt haben, ey, wir gehen viel länger. Denn, und jetzt kommt's, darauf will ich eigentlich hin, es gab ja auch andere Mainstream-Filme, die sehr, sehr erfolgreich waren, richtig viel Geld eingespielt haben, 11 Oscars an der Zahl mit nach Hause genommen haben und trotzdem im Kino mindestens 3 Stunden lang waren.
Aber ich finde, die Länge ist auch nicht das Problem. Wenn du wirklich was zu erzählen hast, dann ist das halt auch okay. Und allgemein Länge als Negativbeispiel zu bringen, ist aktuell in Zeiten, wo Leute irgendwie gefühlt 7 Stunden eine Serie durchbingen, ist sowieso irgendwie kein Argument mehr. Mhm. Dann sind es halt irgendwie 7 Episoden, aber man ist ja trotzdem gewohnt, lange einer Geschichte zu folgen. Aber da soll halt auch was passieren.
Aber habt ihr nicht das Gefühl, dass da so ein bisschen ein Missverständnis herrscht? Weil Leute sich schon abfacken darüber, dass ein Film 3,5 Stunden lang ist, aber halt kein Problem damit haben, Damen-Gambit an einem Tag durchzuziehen.
Ja,
so, ne?
Ja
voll. Also das ist der Punkt, deswegen sage ich es gerade, weil es irgendwie total absurd ist.
Und tatsächlich ist es bei mir, bei Irishman, um vorher noch mal kurz Once Upon a Time, ich war ja kurz nachdem wir den gesehen hatten, so, ich kommt mit dem ja überhaupt nicht irgendwie klar und mochte den wirklich nicht so richtig und habe auch immer gesagt, so Once Upon a Time, Entschuldigung. Okay. Und habe immer gesagt, was Dominik auch gerade angerissen hat, wenn das nicht von Tarantino ein Film gewesen wäre, dann hätte sich da keine Sau für interessiert. So. Das habe ich auch damals immer schon gesagt. Und dann habe ich den aber noch 2-mal geguckt. Und lustigerweise bei Once Upon a Time war das so ein bisschen so wie bei einem Song, den man bei so einem sperrigen Song, den man 3-4-mal hören muss und dann klickt der endlich. Und so war es zum Beispiel bei Once Upon a Time in Hollywood. Woran auch immer das gelegen haben mag. Vielleicht war es dann am Ende die Atmosphäre. Vielleicht habe ich schon von vornherein, kannte ich ja jetzt die Figuren und alles. Und mit dem muss ich wirklich sagen, nach dem ersten Mal gucken, hat er sich mir nicht so ganz geöffnet und mittlerweile verstehe ich die Faszination total. Bei Irishman ist so ein bisschen das Problem, ich habe das ganz am Anfang gesagt, als wir so überlegt haben, was ist denn für uns Langeweile, da bin ich ja auch auf das Thema persönliche Präferenz und Themen und so weiter eingegangen. Und es gibt kaum ein Thema, das mich weniger interessiert als Mafia.
Shame.
Es gibt, lass mich kurz ausreden. Es gibt Regisseure und auch Geschichten, die sind so gut inszeniert, das kann meinetwegen auch im Mafia-Milieu spielen. Und um bei Scorsese zu bleiben, Departed zum Beispiel. großartiger Film. Das ist mir völlig egal, dass er auch das Thema Mafia als Thema hat. Aber wie gesagt, das ist dann einfach direkt in dem Moment, sobald dieses Milieu anfängt, muss der Film halt wirklich schon richtig viel bieten, dass mich das trotzdem abholt. Und bei The Irishman, ich habe auch verstanden, dass das eine Dekonstruktion des Mafia-Business ist und so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe überhaupt keine Lust, mich da 3,5 Stunden mit zu befassen. Und dann kommen mehrere Dinge zusammen. Thema, Länge, die Schauspieler, wo ich leider auch nicht so das größte Fangirl bin. Da kommt so alles zusammen. Und auch dann noch die ganze Geschichte mit Netflix, Scorsese und so weiter. Und manchmal kommt eben alles zusammen. Und das ist bei Irishman so ein perfektes Beispiel meiner Ansicht nach für einen langweiligen Film. Es gibt aber auch genug Leute, die sich da wie du das rausziehen, was sie eben geil finden. Gibt's für mich leider nicht.
Und was ist mit Drachen, Zwergen,
Orks? Ach so, ich dachte, Drachen, Drachenzähmen.
Ich dachte auch.
Das ist nochmal was anderes, weil ich ja zum Beispiel dem Fantasy-Genre generell nicht so viel abgewinnen kann.
Ja, gut.
Also ich mag es, habe ich ja vorhin gesagt, ich mag
Versuch,
es, wenn...
Der Versuch, zu Herr der Ringe überzuleiten?
Das ist der Versuch, das war schon eben der Versuch, zu Herr der Ringe überzuleiten, weil ich war auch erstaunt, dass tatsächlich Herr der Ringe relativ prominent vertreten war.
Nee, auch versteh ich aber genauso.
Ja, aber das ist doch nur dann... Also das ist doch nur dann so, wenn du halt wirklich, wie Antje jetzt sagt, überhaupt nichts mit dem Sujet oder mit dem Genre oder eben mit den ganzen Inhalten irgendwie anfangen kannst.
Also bei Herr der Ringe würde ich jederzeit sagen, diese Geschichte braucht auf jeden Fall 3 Teile. Ob der dritte Teil jetzt so lang sein muss, kann man da nochmal gesondert diskutieren. Aber der Film, der Stoff, der da verhandelt wird, der hat diese Länge verdient. Das sehe ich ganz klar, auch wenn mich das persönlich nicht anspricht. Aber ich erkenne schon die Wertigkeit und die, ich sag mal ganz plump, Großartigkeit dieses Stoffes. Sie kriegt mich nur persönlich nicht. So.
Ja, aber ich glaube, weswegen das oft genannt wird, ist, oder dass Leute den auch als langweilig irgendwie erachten. Ich meine, es gibt ja schon öfters redundante Elemente. Jetzt noch mal eine kleine Schlacht, dann kommen wir wieder zu einer kleinen Säcke, dann kommen da wieder die Orks, oh, das Schwert leuchtet wieder blau. Also es gibt ja schon so vom Aufbau immer wieder wiederholende Aspekte, die durchaus dramaturgisch auch immer wieder Sinn ergeben. Aber dadurch, dass man immer wieder so Elemente hat, die dann schon länger dauern oder sich eben wiederholen, kann man eben schon den Eindruck bekommen, ja, jetzt dürfte man in der Geschichte ein Stückchen weiter sein. Heißt nicht, dass ich das insgesamt alles so sehe. Ich kann's, also ich versuche es mir gerade nur vorzustellen, weswegen man die Herr-der-Ringe-Reihe durchaus langweilig finden kann. Oder langweiliger.
Also ich glaube, in dem Moment, wo man es dann zum Beispiel mit dem Hobbit, neben den Hobbit stellt, da kann man auch, glaube ich, ganz gut erklären, da ist die Länge angebracht und da vielleicht nicht unbedingt. Und
ich hätte auch keine 3 Filme zu dieser Kurzgeschichte gebraucht, ne? Also, Entschuldigung, Kurzgeschichte.
Ja, vor allem nicht einen kompletten Film mit einer Schlacht. Ich meine, der dritte Teil, oder der dritte Teil ist doch 5 Minuten Exposition, nicht mal. Schlacht und 5 Minuten Ende, das ist doch eigentlich nur ein Kampf, oder?
Fast, ja, fast. Aber es gibt noch eine Extended-Fassung, die habe ich noch nicht gesehen, vielleicht ist da noch ein bisschen mehr Fleisch dran.
Noch mehr Schlacht.
Noch mehr Schlacht.
Oder noch mehr Schlacht, genau.
Aber ich fand schon erstaunlich, so einen Blockbuster, sowohl von der Produktionsgröße wie eben halt auch von der Rezeption, vom Erfolg in dieser Liste zu sehen. Ja, ich meine, bei Blade Runner kann man immer noch sagen, okay, den hat auch kein Schwein im Kino gesehen. Mhm. Bei Blade Runner 2049 waren die Einspielergebnisse auch hinter den Erwartungen. Mhm. Ja, also das war jetzt auch kein so Massenphänomen. Aber ja.
Gar nicht.
Das warst du jetzt, Entschuldigung, ich habe gedacht, es wäre jemand aus der Regie. Hätte
nee, ich habe nur gesagt, kein Massenphänomen, habe ich nur gesagt, gar nicht. Mehr habe ich nicht gesagt.
Und das ist natürlich, ne, bei 2001, bei The Master, There Will Be Blood, Blade Runner, Star Trek, der erste Film, ich weiß nicht, ob ihr den jemals gesehen habt, der wurde ja auch schon genannt. Das kann ich alles nachvollziehen. Wir haben noch Wicker Man haben wir noch dabei, Tree of Life, das sind ja auch Filme, Rendezvous mit Joe Black. Ja, war auch noch ein großes Thema.
Wicker Man? Das geht doch nicht.
Nicht der mit Nicolas Cage. Ich glaube,
nee, eben der andere. Ja. Kann man den, das ist wieder so ein, da kann ich nicht verstehen, warum man den langweilig findet.
Vielleicht, gut, ich kann verstehen, warum, also nee, ich muss es zugeben.
Du hast ihn eingetragen.
Nein, ich habe ihn eingetragen. Etienne hatte ihn eingetragen. Okay. Etienne hatte den abgegeben und hatte dafür auch sehr viele Likes kassiert, was okay. vielleicht einfach der Tatsache geschuldet ist, dass Etienne diesen Film angegeben hat. Ich kann es auch nicht so wirklich
nachvollziehen. Also der, ich finde, dass der seine Stimmung, und wir haben hier, sind hier sehr viel auf Stimmung eingegangen, wie wichtig es ist, dass die Filme in Stimmung verbrennen. Die Stimmung kommt nur zustande, dass der eine gewisse Länge hat und dieses Unbehagliche so lange etabliert, bis es dann halt wahnsinnig wird, so.
Ja, und jetzt stell dir einen Etienne Gardet davor vor, der halt eben keinen Bock auf diese Stimmung hat, ja, oder okay. eben diese Stimmung nicht so lang warten möchte, bis diese Stimmung ja, entsteht.
Gut, verstehe.
Ja, ich meine, auf der anderen Seite Hereditary und sowas fand er auch gut.
Aber Midsommar wiederum ja nicht so. Das würde dann ja passen.
Das würde irgendwie ja. passen. Aber vielleicht hat Midsommar ihn auch zu sehr erinnert an The Wicker Man.
Hm. Ich leider noch nicht gesehen, aber ja. scheinbar muss ich ihn sehen, wenn er an Midsommar erinnert.
Ja, das, also
du wolltest aber den Satz noch, du wolltest noch den Satz beenden, warum du es nicht verstehen kannst oder du so verwundert bist, dass ja. Herr der Ringe
genau.
von so vielen genannt wird.
Und ich war halt dann doch überrascht, dass halt sowas wie Herr der Ringe genannt wurde oder auch Inception Was zum Beispiel, ja. ja. Weil das ja schon eigentlich Filme sind. Und ich glaube, das ist jetzt das Ding. Das kommt dann, naja, also Inception ist schon Popcorn-Unterhaltung.
Ja, auf jeden Fall. Aber den, also ja. bei Herr der Ringe kann ich es auch eher verstehen, so okay, wenn ich halt Fantasy doof finde, dann ist es halt ultra langweilig. Aber jetzt bei Inception ist jetzt ja kein, dass ich jetzt sage, ich finde Hexen doof, deswegen schaue ich keine Hexenfilme. Mhm. So. Also,
nee, der hat ja schon, also ich finde bei Inception, wenn man über den Film diskutiert hat, sind das andere Punkte, weswegen ich eher Kritik äußern würde, aber mit Sicherheit nicht Langeweile, ja. weil der hat ein gutes Tempo, der erzählt seine Geschichte, der hat tolle Setpieces, es geht immer voran. Wobei am Anfang, man könnte natürlich darüber streiten, ob diese ewig lange Erklärerei von Dingen, die nachher keine Rolle mehr spielen, vielleicht ist es auch das, dass man am Anfang irgendwie in der ersten Dreiviertelstunde nicht mehr folgt, wenn man so viel erklärt bekommt. Vielleicht ist es auch das, was für Leute dann den Film langweilig macht, weil der Einstieg dann eben doch sehr erklärbar ist.
Plus vielleicht die ein oder andere unnahbare Figur.
Mhm, vielleicht, ja.
Mhm. ja. Also könnte ich mir vorstellen, ja. dass man vielleicht auch nicht unbedingt gerade mit der Figur von, oh Gott, ich darf es jetzt nicht falsch sagen, Elliot Page irgendwie klarkommt oder mit Leonardo DiCaprio oder mit sonst.
Das sind alles keine großen, charismatischen Liebhab-Figuren.
Genau. Nee. Und ich glaube, das ist dann noch etwas, was dann auch nochmal mit Tenet potenziert wurde, also verstärkt wurde, weil das hattest du ja vorhin auch schon mal angesprochen. Mhm. Das ist vielleicht dann also damals war ja Inception so etwas, da hatte man wenig Vergleichspunkte. Mhm. Matrix könnte man vielleicht sagen, so, das wäre was Vergleichbares, wo du halt jemanden hattest oder Leute hattest, die halt schon versucht haben, irgendwie auch ein bisschen das Hirn anzuregen und aber auch gleichzeitig was für das Auge zu bieten. Inception würde für mich da reinschlagen in die gleiche Kerbe, dass er sowohl, ja, die Schauwerte hat, als aber auch eben so ein bisschen Knobelei. Mhm. Aber vielleicht hat es dann doch da schon überreizt für viele, die halt noch nicht sowas gewohnt waren. Und jetzt mit Tenet halt nochmal auf eine neue Spitze getrieben. Weswegen man ja auch schon sagen kann, bei Tenet so zwischendurch ist der vielleicht auch mal langweilig.
Ja, vor allem, und das könnte ich mir nochmal bei Lynch wiederum vorstellen, weil von dem ja auch einige Filme genannt wurden, vielleicht in dem Moment, wo man irgendwie nicht mehr mitkommt, ganz banaler Grund. So, man hat einfach den Faden verloren und in dem Moment schaltet man ab. Finde ich jetzt nicht verwerflich. Ja. So, und dass man da dann auch eine gewisse Langeweile einfach merkt.
Wo ist Lynch?
Merkt.
See, Lynch.
Du hast doch Lost Highway gesagt, dass der dabei
ist. Nee, Lost Highway habe ich einfach nur dahin gelegt.
Ach so.
Der war nicht auf der Liste mit dabei.
Ach, okay, gut.
Ja, ach, liebe Freunde, ich glaube, wir müssen mal zu einem Ende kommen. Wir haben jetzt doch gut geredet.
Aber wie kurzweilig es war, oder?
Ja, wir sind gut durchgekommen. Für die Leute da draußen, wen es interessiert, ich werde diese Liste nochmal bei Letterboxd anlegen. Ja, da werden alle Titel genannt. Wir hatten jetzt noch so ein paar, Batman wie Superman war auch mit in der Liste enthalten. All is Lost, Zodiac, Die Spur des Killers von David Fincher. Mhm. Auch ein Film, wo ich es verstehen kann.
Echt? Nee.
Geil. Da muss ich aber auch sagen, den fand ich auch ein bisschen schleppend so, ne?
Echt? Ich fand den fantastisch.
Ja.
Gut, siehste. Ich glaube, wir haben noch Potenzial für den. Wickerman haben wir noch nicht richtig viel drüber gesprochen. Rendezvous mit Joe Black, das kam, glaube ich, auch zu einem Großteil über meine Frau. Die hasst den Film auch. Der Pate war noch mit dabei. Das wäre wahrscheinlich für dich wieder dieses Mafia-Thema. Mhm. Ja. Und Interstellar, der unter anderem ab heute auch dann wieder mal streambar ist, wie so viele andere Filme. Ich glaube, ab morgen geht's dann um Mortal Kombat, ne?
Gut, das?
Ja, wenn heute der 12. ist, oder? Oder ist heute der 13.?
Du willst heute wissen, was wir heute für einen Tag haben, weil der Donnerstag ist, weil wir ja vorproduziert haben. Heute ist der 13.
Heute ist der 13. Dann ist heute ab heute auch Mortal Kombat erhältlich.
Okay.
Ja, und noch ein paar andere Sachen, aber da werden wir dann vielleicht beim nächsten Mal einfach drauf eingehen. Ich danke euch vielmals. Danke, Dominik.
Dass du dich
aus der Entfernung hast zuschalten lassen. Danke, Filin. Danke, Antje. Oder wolltet ihr jetzt noch unbedingt einen Film loswerden, wo ihr sagt, ey, ich finde den zwar gut, aber der ist auch wirklich langweilig, so dass er hier noch nicht erwähnt worden ist?
Ich fand A Beautiful Day in the Neighborhood, den habe ich vor kurzem geschaut, den fand ich sehr schön, aber ich finde auch schon, dass er ein bisschen langweilig ist.
Gehe ich mit.
Welcher war das denn?
Der mit Tom Hanks in der...
Als der
in der.
Oh, Fernsehen. Ihr seid so Banausen.
Ja, finde ich auch. Ich hab grad auch nichts gesagt. Ich dachte einfach nur, ja,
das ich hab gesagt, dass ich den schön fand.
Thema Liebe und Thema Herz nicht verstanden.
Leute, der war schon öde.
Ja, der war total schön, aber halt auch ein bisschen langweilig, sorry. Nein.
Ja, da geht nichts ab, da fehlt der Pep. Das ist alles auf dem Tempo und dem Sprachniveau von Mr. Wie hieß er? Mr. Robinson? Nee, wie hieß er? Mr. Rogers.
Mr. Rogers. Ach so, ja. Mr. Rogers.
Ja, liebe Kinder.
Ja!
Für heute ist diese Sendung nun vorbei. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende.
Fassbar.
Genießt den Feiertag und alles andere, was es da draußen in dieser schönen, bunten Welt zu genießen gibt. Macht's gut. Schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.
Endlich mal meine normalen Körperformen. Ich sehe ja immer ein bisschen breiter aus.
Auf du hast Schalte. Was von E.T. gerade. Mit einer Brille natürlich.
Und E.T.?
Aber das wissen wir doch. Fernsehen macht 5 bis 10 Kilo mehr Gewicht.
Oh Gott.
Auf. Deswegen.
Oh Gott. Oh nein. Immer schlimmer.
Also wenn das noch eine Minute länger geht, bin ich nachhaltig fürs Wochenende auf jeden Fall gestört. Hallo!
Schön. Richtig schön.
Mach das weg.
Das ist nur witzig, wenn es andere sind.
Ja, genau.
Das ist gar nicht so anders.
Nee, das sieht aus als. Boah,
Anzeige. Das ist gar nicht so anders.
Ey, würde ich das in einem Horrorfilm sehen?
So? Oh Gott,
Cheater. Das ist doch die gleiche Gesichtshälfte, oder nicht?
Ich sehe mich.
Ich weiß es auch nicht.
Links und rechts. Zack.
Diese Folge Kino Plus wurde dir präsentiert von Fayo und dem Fayo Premium Abo.